Herzlich willkommen zur 9. Sonderfolge des Sneak Pods. Vor 2 Jahren hat der Stefan schon mal am Ironman Frankfurt teilgenommen und das hat er dieses Jahr wieder getan. Deswegen geht es heute auch, oder diesmal nicht um Filme, sondern um Triathlon. Wir haben Stefan wieder begleitet den ganzen Tag über und haben währenddessen auch ein paar Audioschnipsel aufgenommen und so unsere Meinung über seinen momentanen Zustand kundgetan. Mal sehen, ob wir da richtig waren.
Unsere sehr relevante Meinung.
Über unseren
Buh, Zustand. Stefan, auch. Buh! Was ist los mit dir?
Also es geht hier heute um Iron Man 2, ne?
Genau, so ungefähr. Es geht um Stefan während des Triathlons, wie es ihm ging, wie er das Ganze überstanden hat, was für Zeiten er hatte.
Und wie es euch ging.
Und wie es uns natürlich auch ging.
Ja. Und Leute, die jetzt
schon langer Tag.
Infos über Robert Downey Jr. Filme erwarten können, direkt abschalten.
Ich nicht.
Falsche Baustelle.
Stefan, was wir nicht so mitgekriegt hatten, war so, was war mit dir so 1-2 Tage vorher? Da warst du nämlich irgendwie plötzlich nicht mehr so richtig ansprechbar.
Ja, ich war schon ungefähr eine Woche vorher nervös. irgendwie werd dann nervös und auf der Arbeit saß ich auch nur noch ein bisschen rum wie Falschgeld und war nicht ganz so produktiv. Und dann 2 Tage vorher, nee, 3 Tage vorher, am Donnerstag, habe ich meine Startunterlagen abgeholt. Da gab es dann irgendwie Rucksack und Goodiebag und all möglichen Quatsch. Am Freitag vorher ist Pasta-Party. Mhm. Da triffst du dich mit, da sind dann alle Athleten, gefühlt alle Athleten sind natürlich nicht alle da, trifft sich zum gemütlichen Nudelessen. Die Profis werden vorgestellt. Es gibt nochmal eine Wettkampfversprechung an dem Tag, wo die halt sagen, ja, du darfst nicht auf Wald und Wiesen einfach in die Gegend pullern und du darfst deine Startnummer nicht übermalen. Du
musst ins Dixi-Klo gehen, oder?
Genau. Du darfst, unsportliches Verhalten wird bestraft und so weiter. Also was man alles darf, was man nicht darf. Und
Windschatten fahren darf man auch nicht.
Windschatten fahren darfst du auch nicht, so genau. Können wir gleich mal auf der Radstrecke drüber sprechen.
Du darfst dir nicht helfen lassen, wenn du deinen Reifen flicken willst.
Oh ja, genau.
Du darfst nichts annehmen von Helfern, also von ja. Nee, von Nichthelfern. So.
Ja, und nur in der richtigen
welches
Zone.
Welches unsportliche Verhalten wird geahndet?
Ja, alles.
Leute,
Schiedsrichter beleidigen, Müll wegschmeißen darfst du auch nicht.
Zuschauer
andere echt? Vom Rad stumpfen.
Ja, aber er hat das dann so, genau. Ja, oder auch Blocking. Gucken. Also man darf ja auf dem Rad, muss man rechts fahren und wenn du halt die ganze Zeit links fährst, kriegst du auch halt eine Strafe.
Oh ja, das haben wir mitgekriegt. Die brüllen sich dann an.
Ja,
das ist sehr lustig.
Ich habe auch einen angebrüllt. Müssen wir nachher auf dem Rad noch drüber reden, wie die eine mir in den Weg gelaufen ist. Und also da gibt's dann halt gelbe Karte, ist nur so eine Verwarnung, Zeitstrafe für Windschattenfahren, 6 Minuten.
Das heißt, die rote Karte draufgerechnet oder muss man eine Pause
warten? Ist auf der Radstrecke dann warten, ist nur auf der Radstrecke gibt's Zeitstrafe. Mhm. Und dann gibt's halt so Strafzelt. Da bin ich vor 2 Jahren bin ich in so ein Strafzelt reingefahren. Und die so, ich so, nee, tut mir leid, ich muss noch aufs Klo.
Aber das ist gemeiner, oder? Also, verstehe ich das richtig? Als Athlet hätte man lieber, dass einem die 6 Minuten oben drauf gerechnet werden, als dass einem 6 Minuten die Muskeln
krank werden. Ja, aber stell dir mal vor, du kommst 4 Minuten vor Ende dort rein und rennst den Zielkanal hoch, bist durch und dann so, aber -6 Minuten.
Ja gut, aber dann
hast du nicht rein. Die haben dies ja auch Leute noch mit 15 Stunden 20 in die Wertung aufgenommen.
Aber nicht im Zielkanal.
In Zielkanal.
Das wissen wir sicher, da standen wir nämlich.
Haben wir einen Zug?
Ja, obwohl wir sind dann weggegangen, oder?
Also
ich meine, die hätten die Leute noch reingelassen.
Wirklich.
Aber eigentlich war zu unten.
Ja, also ich habe zwei Kameraleute in der U-Bahn noch bei einem Gespräch belauscht und die haben gesagt, naja, die kriegen dann halt noch die Medaille, aber die Urkunde nicht und passt schon.
Ja, aber das ist ja noch.
Reden wir nachher noch.
Wir sind im Moment noch einen Tag davor.
Wir haben noch 15 Stunden, 16 Stunden vor uns, bis es soweit ist.
Genau, jetzt haben wir noch 2 Tage.
Wie hast du geschlafen?
Ich habe an dem Tag auf den Samstag, da habe ich halt bewusst versucht, viel und lang zu schlafen, habe auch mir morgens keinen Wecker gestellt, sonst die Tage vor, ich bin mal sehr früh den Wecker gestellt, um einfach schon diesen Rhythmus zu nehmen, zu haben, dass man noch früh schlafen gehen kann. Nur an dem Tag direkt davor habe ich das nicht gemacht, um einfach möglichst viel Schlaf zu kriegen, weil ich weiß, am nächsten Tag schläfst du halt 3 Stunden mit.
Gottes Willen.
Ja, genau.
Du bist auch ganz schön spät dann noch online gewesen.
Ich musste ja den Boxkampf noch gucken.
Am Samstag.
Also ich hatte schon alles aus, Licht aus.
Ich habe nämlich noch gemerkt, irgendwie was irgendwie noch sonst wann geliked, irgendwelche Sachen. Und man dachte, Stefan, willst du nicht im Bett sein? Nein, so, da los.
Ich spiele Online-Stalks.
Dann auch nicht so gut.
Willst du nicht mal ich habe ja extra
bisschen optimistisch?
Ich habe ja extra um 9 oder sowas oder um 8:30 schon meinen Gute-Nacht-Stefan-Kurs gepostet, weil ich dachte, später bringt es ja nichts. Und der Stefan hat den dann irgendwie 3,5 Stunden später geliked oder sowas. Also.
Genau. Ja. Am Tag vorher ist Bike-Check-In, da musst du dein Fahrrad abgeben.
Also am Samstag dann.
Am Samstag musst du das Fahrrad abgeben, den Helm abgeben, deinen Laufbeutel abgeben, was ganz wichtig ist, den siehst du nämlich erst am nächsten Tag auf der Laufstrecke wieder. Mhm. Wenn du da zufällig vergisst, deine Laufschuhe reinzutun, hast du ein Problem.
Moment mal, also wo steht dann das Bike?
Das Bike steht am See, weil du kommst
nachher durch. Du hättest kein Problem gehabt, weil wir hätten die Laufschuhe für dich schon irgendwo hingebracht, aber...
Wäre schlecht gewesen, wenn das Bike dann am Main steht, während du aus dem langen Weißsee steigst und sagst so, genau. Fuck.
Aber dein Laufbeutel ist dein Laufbeutel,
der steht am, oder?
Am Mainkai.
Ja.
Und hängt da und dann kommst du da hin.
Aber das musst du nicht verteilen, oder es wird verteilt, nee, oder?
Du gibst den ab, guckst noch dreimal rein und noch dreimal und dann noch einmal.
Ist auch das Puder mit drin?
Ist auch alles drin.
Das Gel für die Haare?
Genau. Nee, ich hatte ein Nahrungsgel aber dran, aber habe ich da nicht.
Stefan, das ist ja Philipp.
Das macht's. Das ist ein Trick.
Wie viel Gels hast du für die Laufstrecke vorgesehen? Also für den ganzen Marathon?
Ich habe mir eins eingepackt, aber wusste, dass ich von denen welche nehme und ich habe insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Gels auf der Laufstrecke gegessen.
Wir haben auf der Laufstrecke nämlich eine Frau gesehen,
mit einem Waffengürtel.
Die hatte so einen Waffengürtel, so, oder wie andere Leute diese Beerenzen saure Apfel.
12 Gels oder so.
Ja, so 6 oder 8 auf einer Seite und die andere Seite genauso. Die war
auch
missioniert. Ja, die hätte 2 Tage Essen dabei gehabt.
Wenn du die Gels von denen nicht magst oder dir davon schlecht wird, dann
ist es besser eigentlich.
Also nicht verdreht, weil du einfach gegen irgendwelche Inhaltsstoffe allergisch bist oder Durchfall kriegst oder sonst
irgendwas. Wie viel hast du denn gegessen insgesamt auf der Laufstrecke?
Ey Leute, wir sind noch lange nicht bei der Laufstrecke.
Okay, gut. Wir sind bei Nahrung.
Ja,
okay.
Ernährung.
Wir sind noch bei Nudeln davor.
Genau, Nudeln davor. Am Abend habe ich natürlich auch Nudeln gegessen und ein großes Eis habe ich gegessen.
Sehr gut.
In Sindling, in der leckeren Eisdiele. Oh. Ja, Rad abgeben, da ist immer spannend und wichtig, dass man die Luft rauslässt.
Hey, warum weil das?
Durch die Temperatur ändert sich
platzen hier die
Reifen. Und es gibt immer wieder Leute, die morgens zu ihrem Fahrrad kommen mit dem platzen Reifen da stehen. Ja. Und du läufst halt morgens durch die Wechselzone und irgendwo knallt. Und das haben die auch bei der Wettkampfversprechung gesagt, wenn ihr im Wasser seid und ein Reifen platzt, dann suchen wir euer Fahrrad und reparieren euch euer Fahrrad. Das ist total geil.
Heavy.
Die von Ironman. Die gehen durch die Wechselzone und wenn die hören, dass irgendwo ein Reifen platzt, suchen die das Fahrrad.
Ist das erlaubt?
Ja, das sind ja die Veranstalter.
Ja, aber das ist doch praktisch Hilfe von außen eigentlich, oder?
Ja, genau. Aber damit du deinen Wettkampf bestreiten kannst, machen die das.
Und
da fährt auch ein Bike-Mobil auf der Radstrecke.
Okay.
Also Kevin hätte nur aufs Bike-Mobil warten müssen.
Genau. Das heißt aber, eigentlich ist es dann egal, ob du deine Reifen aufpumpst oder nicht, oder?
Nee, wenn du sie nicht aufpumpst, ja.
Eigentlich helfen sie.
Die bringen dir halt keine Schläuche mit, sondern die nehmen deine Schläuche, die du hast, und dann hast du halt auf der Radstrecke keine Schläuche.
Ja, Moment, aber wie ist das jetzt? Du kommst jetzt morgens da an den See.
Genau.
Und deine Reifen sind.
Stehen 3:30 auf.
Deine Reifen sind dann nicht aufgepumpt.
Und dann pumpst du die Reifen auf. Da sind 2 Bar oder 3 Bar drin.
Und dann pumpst du die Reifen auf, bevor du ins Wasser gehst, oder was?
Genau. Dann knallst du 8 Bar drauf, oder was? Und dann gehst du schwimmen. Dann in den 1,5 Stunden, da passiert nichts. Du fährst ja danach noch 6 oder 5 oder 4 oder 7.
Ja, sonst noch irgendwas wichtig davor?
Ja, ne, Bike-Check-In ist spannend und dann.
Und dann am nächsten Morgen
8 Bar
aufstehen?
Ja, 8 Bar, machst du morgens drauf. Genau, morgens, ich bin um 3.30 Uhr aufgestanden, angezogen, dann zum Rebstockgelände gefahren und da mit einem Shuttlebus zum Langener Waldsee gefahren. Weil der Bus fährt halt direkt zum Langener Waldsee, Eingangwechselzone, du steigst aus,
bist
direkt in deinem Fahrrad. Es gibt ganz viele Luftpumpen in der Wechselzone. Da
den Bus haben wir gesehen, es sah ein bisschen aus wie eine Sardinenbüchse.
Ja, um halb fünf oder so war es noch nicht so voll.
Als wir da ankamen im Auto,
dann hast du da gewartet. Die waren ja dann auch schon ein bisschen spät
dran. Die waren gestapelt in diesem Bus. Ja. Es war nicht mehr schön.
Aber manche haben echt die Ruhe weg von denen, die teilnehmen. Da sind auch welche vom Parkplatz da
gelaufen. Ja, stimmt.
Ja, wenn du weißt, dass du Luft reinmachst und dann war's das. Aber ich gehe dann noch aufs Klo und dann gehst du noch mal aufs Klo und ja, dann triffst du dich noch mit Leuten.
Zu frieren und so?
Nö, du hast ja deine Klamotten an.
Und Adrenalin.
Genau, und dann ziehst du Neo schon mal halb an. Da habe ich mir auch direkt mal...
Reingepullert?
Nee, ein Loch reingerissen.
Gar nicht, ein Loch reingerissen. Schon an später noch irgendwo. Ja, genau, so machst du dich dann fertig, sortierst deine Sachen, dass du eben auch, du hast dann noch einen Beutel, den du kriegst, wenn du aus dem Wasser rausgehst. Du kannst dich entweder im Wechselzelt umziehen oder am Fahrrad. Ich ziehe mich im Wechselzelt um, da kann man sich hinsetzen und das ist irgendwie gemütlicher und ja, das ist entspannter.
Und dann ist es irgendwann so 20 nach 6?
Genau.
Ja.
Und dann bereitet man sich langsam darauf vor, jetzt dann doch irgendwann ins Wasser zu gehen?
20 nach 6 noch nicht, aber ja.
Und an dieser Stelle kommen wir dann ins Spiel.
Genau, meanwhile, outside the Wechselzone.
Wann seid ihr aufgestanden?
Ich bin um 4 aufgestanden, aber das echt? war auch ein bisschen...
Ich glaube, wir sind halb 5 aufgestanden.
Um 5 habt ihr mich abgeholt und ich bin um 4 aufgestanden.
Ich wollte um 4 aufstehen und bin um 4.45 Uhr aufgewacht.
Ich bin in der Badewanne eingeschlafen.
Die Jungs wollten, die Jungs und Mädels wollten mich um...
Der Junge
und die Mädels, so rum heißt es richtig, wollten mich um 5 abholen. Ich bin um 4.45 Uhr aufgewacht und ich habe noch geduscht. Gurken gewaschen, Radieschen gewaschen.
Oh, der Professor ist so toller Rohkost vorbereitet, super.
Ja, es war knapp. Aber ihr seid zum Glück auch 10 nach 5 erst gekommen.
Ja, wir hatten es ja so geplant, dass wir die Claudia um 5 abholen und dich um 10 nach 5 und wir dir deswegen sagen, wir kommen um 5.
Das werde ich nicht kommentieren.
Ja.
Ja, und dann sind wir zum See runtergefahren und es hat dann aber doch noch gedauert bis, ja, wie gesagt, bis
das stimmt.
Deutlich nach 6.
Da übrigens von unserer Fanseite die erste Fehleinschätzung des Tages, als wir aus dem Auto gestiegen sind, dachten
wir, die Schirme mit?
Genau, 3 Stunden oder was, die wir da am See sind, dachten wir so, Regenjacke, Schirm. Braucht man nicht, ist hell.
Aber
wir verraten erst später, was dann passiert.
Alles mit.
Genau,
sind ausgerüstet, ja.
Ach,
Regenjacke, noch Doppelregenjacke und alles, aber ich hab's auch im Auto.
Ja, wir hatten auch alles dabei, ja, nur nicht.
Wir hatten für jeden einen Schirm.
Dieser Marsch da in den See, der ist immer ewig, oder?
Ach, es ging diesmal.
Nee, aber da wird man dann aber auch als Zuschauer aufgeregt und deswegen ist es schon mal, ja, guck mal hier, du meinst ernst. Und es ist schon, die Aufregung schlägt dann über.
Ja,
muss die Atmosphäre halt erstmal einen Tee zur Beruhigung kaufen, was uns eine halbe Stunde gekostet hat.
Ja, ihr habt echt lang gebraucht, unglaublich.
Ja, und dann haben wir den Einmarsch der Gladiatoren uns angeschaut. Das ist ja sehr eindrucksvoll gemacht, so ein sehr weiter Kanal zum Wasser hin, wo dann eben alle durchlaufen. Und da haben wir den eben auf dich gewartet.
Genau.
Und da haben wir eine Aufnahme.
Guten Morgen. Es ist früh. Wir haben schon gerade Leute am Telefon geweckt.
Ja, die Mutter vom Stefan habe ich um 6:30 am Sonntag aus dem Bett geholt.
Wir sind beim Schwimmstart des Ironman Frankfurt 2012. Stefan haben wir noch nicht gefunden, der wabert noch in der Wechselzone rum.
Ja, im Moment laufen gerade die...
Vielleicht ist auch noch nicht wach, wir wissen es nicht.
Im Moment laufen gerade die Profis ein.
Laufen alle an uns vorbei. Und wir warten jetzt hier, und um Stefan zu treffen und zu gucken, wie es dem so geht jetzt kurz vorm Start. Es geht in wie vielen Minuten los? In so einer halben Stunde?
Also die Profis starten... In 20 Minuten, um Viertel vor. Ja,
jetzt ist es 6:27 Uhr.
Und der Stefan eine Viertelstunde später um 7.
Okay, also der hat noch ungefähr eine halbe Stunde und müsste jetzt bald an uns vorbeikommen und vielleicht fangen wir noch einen kleinen O-Ton von ihm ein.
Ja, kommen jetzt hier die ersten Amateure. Aber das dauert noch, bis der Stefan kommt.
Wir melden uns wieder.
Ja, da haben wir noch... auf dich gewartet, ohne dass du vorbeikamst.
Genau.
Aber diese vermeintlichen Profis kamen uns vorbei. Du hast mir uns später erzählt, dass das gar nicht alles Profis waren.
Genau, das sind...
Die sahen auch alle nicht alle so Profis aus.
Das kann doch nicht sein.
Wir haben immer so auf die Dicken geachtet und haben so, boah, der ist aber auch 2 Mann und so. Und da sind da teilweise Leute vorbeigelaufen, die wir uns nicht vorstellen konnten.
Aber von denen wir wussten, dass sie eine Viertelstunde früher starten.
Ja, die hatten alle gelbe Badekappen und wir hielten die für Profis.
Es ist so, dass die in Frankfurt die Profis und 300 Altersklassenathleten eine Viertelstunde früher starten lassen, um das Feld zu entzerren. Das sind genau, sie suchen sich dann aus letztjährigen Ergebnissen und aus Ergebnislisten 300 Leute raus, die eben in diesen Bereich kommen, in ihrer Altersklasse, um Hawaii-Platz zu kämpfen oder um den Titel zu kämpfen. Oh, krass. Und
Oder dann müssen die auch ziemlich gut sein, oder?
Und vielleicht auch ein paar so nicht so gute.
Also generell dieses was man.
Die wollen das halt ein bisschen aufteilen, dass du einfach, dass die nicht alle auf einem Pulk.
Ja, was man vielleicht mal zur Erklärung für die Zuschauer, die noch nie bei einem Ironman sagen kann, waren, im Vergleich zu so einem normalen Mini-Triathlon, wie wir den auch schon mal hier alle mitgemacht haben, wo die Leute wirklich so in halbstündigen Starts immer so 9.30 Uhr eine Gruppe, 10 Uhr eine Gruppe, 10.30 Uhr eine Gruppe. Es ist ja hier so, dass tatsächlich bei dem Hauptstart 2.500 Leute fast auf einmal ins Wasser rennen.
Ja,
genau. Und da bietet sich das wahrscheinlich an, wenn man wenigstens 300 entzerren kann, dann hat man schon viel gewonnen.
Ja, also sie hätten noch mehr entzerren können.
Ja. Ja, ein bisschen später kamst du ja dann vorbei.
Genau, dann hast du auch mir direkt das Aufnahmegerät unter die Nase gehalten. Als ich dann vorbeikam.
Schwarzer Helm.
So, wie geht's? Sag mal was Schlaues.
Gut, ich bin nervös.
Ach was.
Ja. Ja, ich hab mir eben schon ein riesen Loch in Neo reingerissen.
Hast du schon, was ist das denn passiert?
Beim Anziehen, der ist eingelaufen.
Ja, ja.
Ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
Da war aber schon ein anderer, der hat hier ein.
Ja. Ich habe überall so kleine
Eierangriff.
Ja. Genau, Eierangriff.
Die Theresa hat schon gemutmaßt.
Nee, die Tropfenform als sich ist so gut.
Die Theresa hat schon gemutmaßt, dass du nicht kommst, weil du dich beim Neoprenanziehen verletzt hast oder sowas.
Irgendwie umgefallen oder so.
Ich wäre eben fast da hinten hier stehen gegen den Zaun geknallt. Ja, so, wir gehen jetzt mal.
Ja, dann.
Ja, dann auch.
Wir sehen uns auf der Strecke.
Genau.
Ja, hier ganz entspannt, du.
Genau. Ich habe eben meine Mutter schon geweckt.
Ja, er hat die angerufen.
Um 6:30. So. Was wäre?
Sind Sie am See?
Sind Sie am See? Oh, habe ich Sie jetzt geweckt? Ja, denke ich wohl.
Ja, die kommen erst heute Nachmittag zum Laufen.
Ja, ich habe noch keinen, auch mit einem Handy und so.
Sebastian ist da, hat mein Handy.
Der reagiert bisher nicht. Aber
nee. Ja, der ist irgendwo.
So, jetzt geht's los. Dein Tag läuft.
Alles Gute, schön, dass ihr da seid.
Natürlich.
Da habe ich mich direkt gefragt, ich wollte dich das aber nicht fragen, um dich nicht noch nervöser zu machen. Beeinträchtigt so ein Riesenloch im Neo denn die Aquadynamik?
Ach Quatsch. Wo hat's nur ein Loch?
Ein Bein.
Da, wo der Hai reingebissen hat.
Kommt da nicht Wasser rein und irgendwie blubbert das so auf? Und
hast du auch schon mal Neo
drin? Der Martin sitzt
Martin ist so dünn, da blättert es. Ja, ich hatte immer das Problem, dass das Wasser auch schon ohne Löcher oder Risse irgendwie rein. Wenn eine Welle kommt, dann kommt es irgendwie so durch den Hals rein. Dann irgendwie so ein,
das macht es bei mir auch, das normal.
Das ist bei uns anders. Bei uns sitzt der Neopren wie eine zweite Haut. Nur ist das Problem, dass es nicht außen über der Haut ist, sondern eigentlich eher unter der Haut.
Genau, ich habe mir den Neopren, habe ich glaube ich vor 6 oder 7 Jahren gekauft. Dann sind halt auch Nähte irgendwann mal nicht mehr so
schön. Auch Nähte ermüden, ja.
Ja, genau, und der ganze Gummi ist auch. Ja, und ich habe auch zugenommen.
Hier hat man jetzt schon gehört, wie aufgedreht wir sind, obwohl das ja noch gar nichts. Ja. Wir klingen schon so, als wären wir ein bisschen betrunken.
12 Stunden später klangen wir ganz anders.
Genau. Jubeldelirium später dann.
Genau, ja. Aber dieser Weg darunter ist halt echt cool. Ja. Trifft da Leute und
wenn dann auch das Wetter so gut ist, und es war ja so.
Es war noch, da war es richtig schön.
Drohend, aber schönes Wetter.
Sehr dramatisch.
War wirklich dramatisch, ja.
Super. Ja, also beim Neo anziehen habe ich halt Loch reingesehen.
Ja.
Ja, der hat mittlerweile genügend Löcher, dass ich ihn, glaube ich, aussortieren darf. Guck, vielleicht nächstes Jahr gibt es dann 9. Oder in 2 Jahren.
Einen gelben.
Gibt es aber leider nur in schwarz. Das ist echt schade.
Hey, das stimmt, die haben alle.
Genau,
alle
man sieht
1800 Athleten schwarze
Neos. Darüber haben wir auch diskutiert, oder? Warum ist das so? Genau. Gibt es irgendeinen Grund, warum das Neopren
anzieht? Material ist halt schwarz.
Niemand hatte pink.
Erdöl ist halt schwarz.
Okay.
So richtig logisch ist es nicht, weil den Kunststoff könnte man genauso anders färben als schwarz.
Die sind auch dann teilweise silber bedruckt und so. Also die brennen ja schon.
Kann auch das Material eigentlich anders einfärben.
Ja.
Also mein Neo hat eine blaue Stelle. Also teilweise stellen die blaue.
Meiner hat auch Silberstellen.
Aber ich finde es schon eigenartig, dass man nicht einen einzigen in Pink sieht oder so.
Sehr eigenartig, ja.
Die Surfer tragen ja dann über ihren Neoprenanzügen drüber normale Boardshorts und teilweise auch noch T-Shirts, damit sie halt cooler aussehen. Aber das würde euch beim Schwimmen halt dann doch blöd kommen.
Das hindert, also das bremst halt und.
Das stört den Surfer nicht, der steht ja draußen.
Ja, genau. Jetzt haben ja die
die Profischwimmer haben ja spezielle Schwimmanzüge, die irgendwie so Haifischhautartig nach
nicht mehr,
nicht mehr. So. Das beim Triathlon ist das erlaubt?
Wenn man so Neon das ist auch beim Schwimmen nicht mehr erlaubt.
Ach, auch nicht mehr.
Echt? Nee. Also der Neopren, der kann natürlich von
der direkt Anzug, der mitpaddelt.
Ja, das haben sie direkt nach Ian Thorpes Weltrekord direkt ein Jahr später verboten, gell? Das war ein Jahr und dann war es das.
Aber bei dem braucht man sich nur die Körpergeometrie anschauen und dann weiß man, dass es nicht an diesem Haifischanzug liegt.
Ja, aber diese Anzüge sind schon krass. Also was in dem Jahr an Weltrekorden geschwommen wurde.
Aber das macht nichts, wird so effektiv gedopt, die Rekorde werden trotzdem schnell wieder gebrochen.
Natürlich.
Da kriegt man so wahnsinnig lange Hände.
Diese komische Haut zwischen den Fingern.
Und so ein Kinn wie Inge de Bruyne.
Fiesen erwachsen, so, na egal, wir reden da nicht drüber.
Genau.
Im Moment ist der Tour de France.
Hat ja noch niemand was von Doping gehört.
Genau.
Heißt der wirklich Frank mit Ä?
Ja.
Das ist ja auch geil.
Frank Schneck. Dann auch Frank Schneck mit Schwimmen.
Ja, aber Frank F-R-Ä-N-K. Finde ich super.
Der Luxemburger.
Ein Schleck alberner als Frank.
Das ist toll mit Ä.
Schleck klingt immer nach dem Eis. Aber egal, da sind wir jetzt nicht.
Ja.
Triathlon wird nicht gedopt.
Im Triathlon wird nicht gedopt, nein.
Aber es wird Dopingkontrolle
gemacht. Norm Stadler auch wieder dabei, oder?
Auch, aber nicht als Teilnehmer.
Nicht?
Nee, der ist doch.
Der hat doch den, vor einem Jahr den Start mit moderiert. Der sollte doch den Startschuss
schießen. Ja, den aber der ist nicht
und hat den, ja, das ist mir irgendwie so unterbewusst auch aufgefallen, dass ich dachte, ich habe gar nichts knallen hören. Aber dann ging es trotzdem los.
Ja. Nee, der ist letztes Jahr am Herz operiert worden. Oh. Also der war schwerst herzkrank.
Cool.
Und ist jetzt operiert worden und darf aber wieder Vollsport machen.
Okay.
Aber hat aufgehört, sagt auch,
macht nicht mehr.
Ich bin jetzt Ende 30, ich muss nicht mehr ganz vorne mitmachen.
Okay.
Ich war zweimal wieder.
Ja, hinter dem bin ich auch schon hergelaufen. Nicht sehr lange, leider.
Naja, hinterhergelaufen.
Ach, stimmt, ich habe wechselt.
Außerdem hinterhergelaufen bist du noch eine ganze Weile, nur nicht mehr in Sichtweite.
Ja, genau. Das ging uns allen so.
Ich glaube, ich bin immer von Norm auf dem Rad überholt worden und das war wirklich beeindruckend. Ich bin mit 17 echt schnell den Berg hochgefahren ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und der ist mit gefühlt 30 da 10% Steigung hochgebügelt. Ja, anderes Thema.
Das war bei Lothar Leder ja auch so. Er kam von hinten und meinte, oh ja, da kam dann irgendeinen. Also man hat ihn sofort erkannt, so es war irgendjemand. Hier mit Motorrad und sowas. Und
da ich auch doppelt so groß.
Oh, geil, an den hänge ich mich jetzt dran, so auf der Laufstrecke, an den hänge ich mich jetzt dran, ja, der zieht mich jetzt. Keine Chance. Nicht auch eine Chance, da auch nur 50 Meter dran zu bleiben. Der Typ sprintet halt einfach. Also
das war ja nur so 5 Kilometer.
Ja, ja.
Die laufen ja auch den Marathon unter 3 Stunden.
Wahnsinn.
Ja. Das habe ich beeindruckt.
Gut, dann ging es runter zum Wasser.
Genau.
Und ins Wasser. Das haben wir ja leider nicht gesehen, weil wir da noch oben waren.
So Neo mit Wasser volllaufen lassen, Neo zumachen. Dann die ewige Diskussion, Kappe auf Schwimmbrille drüber oder Schwimmbrille und Kappe drüber.
Wie Diskussion? Wer diskutiert da?
Jeder mit sich selber.
Ah, okay.
Da gibt's halt die
Ich sehe schon in so Triathlon-Foren die Threads, wo die Flame Wars ausbrechen darüber, ob das jetzt so oder so besser ist.
Und wie machst du's?
Die Freaks machen natürlich Kappe, Brille, Kappe. Dann kann nichts passieren. Ich mach die Brille über die Kappe.
Okay, und verlierst dann eventuell die Brille?
Ja, aber die sitzt so knallfest.
Und warum machst du es nicht andersrum?
Weil es drückt.
Weil ich es noch nie andersrum gemacht habe.
Okay.
Wie?
Also ich würde es auch jetzt rein beim drüber nachdenken, finde ich so, wie du es machst, sinnvoller, weil es nicht Potenzial hat, nicht zu drücken.
Dann kann man sie auch mal abnehmen. Also wenn man irgendwie im See ist und dann einen Tritt hat und die Brille läuft voll Wasser oder sonst irgendwas, passiert ja. Kann ja mal passieren. Dann schwimmt man irgendwie zu so einer Boje oder einem Boot oder sonst irgendwas, darf sich da auch festhalten. Die dürfen einen nicht in eine beliebige Richtung ziehen, aber darfst da kurz festhalten, die Brille wieder richten und so weiter. Das geht. Und einfach, dann kannst du die Brille auch abnehmen, wenn du dir noch die Mütze und... Oh, nee.
Ja.
Okay, wir haben, glaube ich, eine Aufnahme von dem Start.
Genau, dann geht's runter, geht's ins... Oder hören wir uns erstmal den Start an und dann erzähle ich gar nicht, was da schon.
Wir sind kurz vorm Start. Es sind noch 1 Minute 30, würde ich ungefähr schätzen. Und die Anzahl der roten Badekappen ist nicht mehr zu greifen. Einige sind so schon im tieferen Wasser und tatsächlich schon so eine Art Schwimmmodus und andere stehen so im flacheren Wasser teilweise nur bis zur Hüfte drin.
Da steht wahrscheinlich auch der Stefan dabei, aber wir können ihn nicht sehen.
Nein, es ist nicht auszumachen, wo er jetzt ist.
Was ist diese rote Boje da? Da dürfen die trotzdem hinten rumrum. Das ist alles eine...
Da geht es eher um die zweite Tour dann. Da müssen die auf der linken Seite entlang hinschwimmen, auf der rechten zurück. Jetzt schwimmen sie ja erstmal nach links von uns
auf die Seen. Auf die andere Seeseite rüber.
Auf die andere Seeseite, kommen dann wieder hierher, springen kurz aus dem Wasser und dann wieder rein.
Oh, jetzt los geht's. Dann.
Und das Wasser ist
trocken. Das war der Startschuss, es kocht.
Und Teile laufen auch noch welche rein.
Ja, ist gemütlich.
Wow. An den Seelen, Stefan.
Ja, ja.
Der mit der roten Kappe.
Ah, der mit der roten Kappe. Ja. Also die ersten haben jetzt bereits so 30 Meter zurückgelegt. Und die letzten stehen da hinten noch und sind noch nicht mal bis zur
ihre Badekappe an.
Noch nicht mal bis zur Hüfte im Wasser. Ja, teilweise haben sie noch nicht mal die Badekappe auf. Auch hier an der Seite wird noch gegangen. Da ist einer tatsächlich ohne Neoprenanzug.
Oh ja.
Mehrere sogar. Der eine hat nicht mal ein Oberteil an.
Der ist nur mit Badehose.
Ohne Badehose.
Oh, und einer ganz nackt.
Was?
Die liebe Zuschauer,
meine Herren,
wir haben Badekappen auch an der Weise entdeckt, dass die Athleten mit einem Handicap, die hier in diesem Feld dabei sind, also die Athleten mit einer weißen Badekappe, das sind weniger
Athleten. Ja. Was sind die?
Handicap. Der Helikopter hat eben noch so schön so 20 Meter über dem Wasser gestanden und jetzt ist er wieder da oben. Ja, so 100 Meter hoch. So, die letzten Athleten haben den Startbereich verlassen.
Gut, wir gehen jetzt mal darüber, damit wir dann halbwegs gescheite Platz kriegen für den Landgang.
Landgang, das klingt super.
Wenn dann endlich der Startschuss kommt, das ist so, da ist die ganze Nervosität weg. Man legt sich quasi ins Wasser und schwimmt los. Das ist so, endlich, es geht los. Du hast ein Dreivierteljahr trainiert, du hast vor einem Jahr über einem Jahr dich angemeldet und dann ist endlich Start, dann geht's los. Also mir geht's dann wirklich so, sofort alles ruhig, du gehst in den Schwimmmodus.
Da kocht's doch um dich rum, oder?
Genau, es ist eng und 2.500 Athleten, vor 2 Jahren waren es 300 weniger. Ich hatte subjektiv das Gefühl, dass es dieses Jahr noch voller war. Das war richtig eng.
Das ist auch mindestens einer Person direkt zum Verhängnis geworden, denn kurz nach dem Start haben sie schon einen in so einem Rettungsboot wieder nach Hause gefahren.
Und später haben wir auch diesen Herrn, der sich hinten
an dieses
Kajak rangehängt hat, der irgendwie dann so an Land getaumelt ist.
Ja. Das muss ja dann echt wirklich Drama sein, wenn man sich wirklich so
schnell
vorbereitet und dann
wurde einer
und fertig.
Dann wurde einer mit so einem Rettungsboot zum Rand gefahren und dem haben die dann gesagt, so hier ist flach, hier kannst du jetzt aussteigen und an Land gehen. Er hat es aber nicht mehr geschafft, über die Bordwand von dem Boot zu klettern, ist dann einfach so platsch wie so ein nasser Sack ins Wasser gefallen. Der war irgendwie völlig jenseits. Und ich nehme mal an, das sind dann wahrscheinlich Leute, die getreten wurden, oder? Kannst du das?
Die können auch krämpfen.
Weil ich meine, die können in dem Augenblick ja noch nicht K.O. sein nach 500 Metern.
Oder waren eh krank und haben es halt trotzdem versucht.
Genau.
Oder so.
Also das sind zum einen Leute, die eben dann eine Woche vorher krank waren oder gestürzt sind, nicht trainieren konnten, aber du kannst ja den Startplatz nicht zurückgeben.
Ja.
Du gehst an den Start oder nicht, der Sebastian, ein Freund von
aber
mir.
Aber sag mal, wenn du eine Woche vorher dein Training beendest, dann würdest du doch, meinst du nicht, das Schwimmen würdest du schon noch schaffen, wenn du vorher gut vorbereitet warst?
Aber du beendest 2 Wochen vorher das Training, da hörst du auf.
Ja.
Trainierst fast nicht mehr. Also.
Aber was ist, wenn du morgens Durchfall hattest und du weißt nicht, stehe ich das jetzt durch? Und dann merkst du nach 100 Metern, scheiße, ich stehe das nicht durch.
Jede Länge
der Neo ist
kann Neo ist voll.
Ja, der Sebastian ist 4 Wochen...
Schön warm das Wasser.
Sebastian ist 4 Wochen vorher bei einem Testwettkampf vom Rad gestürzt und hat sich auch Bein zweimal gebrochen.
Ja gut, ist aber auch nicht angetreten, ja.
Genau.
Genau. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die dann eben antreten.
Und gucken, nicht dieses Jahr noch heiraten und sagen, egal, er braucht ein schönes Hochzeitsfoto.
Ja. Das sah schon wieder ganz gut aus, finde ich.
Ja, aber war wieder gut hergerichtet. Haben die Mainzer gut.
Vorzeigbar.
Haben die Mainzer gut operiert.
Okay, dann schwimmt man die Hälfte der Strecke etwa?
Ja, nochmal zu diesen Athleten. Für viele Leute ist das Schwimmen das Stressigste im Triathlon, weil die halt, man sagt dann, nicht schwimmen können.
Für uns auch, oder? Bei unseren kleinen
Mini-Triathlons.
Die können die 4 Kilometer in 1,45 oder in 2 Stunden schwimmen. Klar.
Ja.
Im Schwimmbad, auf abgetrennten Bahnen, mit Sicht und ohne Gegner. Aber die haben es halt nicht trainiert und das ist echt das Problem, auch unter Beschuss sozusagen zu schwimmen. Also du hast halt von rechts und links die Leute, die einfach auch alle schwimmen, die auch alle, irgendjemand ist dann der Meinung, er hat schon Brust. Ich habe auch einen kräftigen Tritt ans Kinn gekriegt, wo ich dachte so, das ist jetzt ein bisschen unangenehm hier. Mhm. Und
nach rechts und links, weil ich meine, der See ist ja quasi beliebig breit.
Ja.
Irgendwie sich da so zu separieren und zu sagen, wenn ich hier 10 Minuten verliere, ist mir auch wurscht.
Das sollten die machen, aber das machen halt nicht alle.
Okay.
Die sagen so, ja, ich lasse mir ein bisschen Zeit und du musst ja halt dann wirklich Zeit lassen, so 30 Sekunden, die sich anfühlen wie 10 Minuten, die du hinter den anderen her schwimmst, vermeintlich, da bist du noch mittendrin im Pulk. Und das ist echt eng. Und es ist halt so, du peilst vorne geradeaus, da ist die Boje, da möchte ich hinschwimmen. Der rechts und links machen das auch.
Und dadurch führt es immer zusammen.
Die schwimmen dann vielleicht, ja, oder sie peilen halt einfach mal 10 Grad falsch. Oder sie sehen die falsche Boje oder sie gucken irgendwo anders hin. Also der eine peilt die Boje an, der andere die Werbeflasche, die am Land steht und der andere irgendwas anderes. Und ja, und dann schwimmt halt auch mal einer quer über dich drüber. Und wenn du dann unter Wasser gedrückt wirst und dann eben kein guter Schwimmer bist, dann hast du ein Problem und dann kannst du halt auch in Panik geraten. Und dann überventilierst du und dann gehst du raus.
Also, aber das ist ja klar, dass die das nicht so trainieren, weil das ja unterrepräsentiert ist, das Schwimmen. Und ja, kannst ja am wenigsten Zeit auch gut machen. Also warum sollte man
das trainieren? Ich glaube, dass wenn beim Wasser das so ist, wenn zwei Boote hintereinander herfahren, dann hat das hinterherfahrende Boot auch einen Energievorteil. Ist das beim Schwimmen auch so?
Ja.
Ist das Wasser gebrochen?
Ja,
das heißt, wenn du im Pulk bist, hast du eigentlich, ist es beim Schwimmen dann auch ein Vorteil, oder?
Genau, also man versucht auch irgendwie einen Wasserschatten zu kriegen von jemandem, der vor einem ist, der eben so schwimmt, dass man so gut dranbleiben kann, ohne sich zu überanstrengen. Beim Schwimmen immer darauf achten, nicht überanstrengen. Also ich bin auch, hab die ganze Zeit versucht, ruhig schwimmen, locker schwimmen, ist das alles egal. Ja, der will über dich drüber, ich nehm raus, schwimm du nach rechts, schwimm in die Prärie, ist mir egal. Dann fällt einem selber auf, man schwimmt selber in die Prärie und der andere war ich. Naja, passiert.
Also ist das Einzelschwimmen gar nicht so günstig eigentlich.
Nee. Ja. Also für die Leute, die halt Probleme haben.
Ja.
Ja, also wir haben das jetzt, dieses Jahr kenne ich es aber von ein paar Jahren, als wir in Rot die Staffel gemacht haben, sind wir halt mit unserer Staffelschwimmerin und noch drei anderen ins Schwimmbad gegangen auf eine Bahn und haben uns alle gleichzeitig abgestoßen und sind alle einfach losgeschwommen. Um einfach mal ihr und uns das Gefühl zu geben, wie ist es denn, wenn alle losschwimmen? Und keiner Rücksicht nimmt. Natürlich, wenn man so schon mal übt
habt ihr euch so gegenseitig getreten und
getackelt. Nee, man nimmt natürlich Rücksicht, aber du kriegst dann halt auch mal was ab und
ja,
du atmest nach rechts und dann kommt eine Welle, ja, und dann atmest du eben einfach mal einen Liter Wasser ein und habe ich natürlich auch gemacht.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, so das Darmstadt Triathlon mal 100 oder so. So, ich fand es da schon extrem nervig. Ich will mir es gar nicht so richtig irgendwie überlegen, wie das dann,
also
wie
es dann da sein muss.
Ja, und vor allen Dingen danach steigst du aufs Rad. Ich finde eben wirklich so, wenn du dir das vornimmst, diese Strecke zu schwimmen, irgendwie würde man das vielleicht schaffen. Aber danach taumel ich an Land und liege.
Das ist schon immer in dieser Schwimmbahn, im Schwimmbad total stressig, mir zu überlegen, der vor mir ist jetzt langsam, jetzt muss ich den überholen. Jetzt muss ich den überholen, aber da kommt einer entgegen und ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, bis der da so wie beim Auto auf der Landstraße so. Und dann schwimmst du da vorbei und dann kriegst du noch einen Tritt ab, aber nicht ins Gesicht, sondern nur irgendwie gegen den Arm.
Aber du ja schnell weiterschwimmen, weil es wäre ja dann peinlich, wenn du dann vor dem hängst.
Genau. Und wenn das jetzt alles mal potenzierst.
Also ihr seid ja auch ganz große Schwimmer.
Beide nicht.
Und dann passiert etwas wirklich
unter den Brustschwimmen.
Ja? Dann passiert etwas wirklich Merkwürdiges für den Zuschauer des Triathlons, nämlich die gehen plötzlich an Land. Ja, plötzlich greifen sie dem Laufen vor oder so, oder gibt es nur mal eine Mini-Wechselzone. Warum gehen die Leute aus dem Wasser
so Richtung
und sprinten? 50 Meter über Land.
Nach einer Dreiviertelstunde etwa.
Ja, genau. Ja. Nach ungefähr 2,1 Kilometern ist der sogenannte Australian Land Exit.
Warum heißt der so?
Weil der wahrscheinlich irgendwo in Australien mal.
Okay.
Zum ersten Mal bei einem Triathlon. Das ist hier einfach der Fall, damit die Runde lang genug ist.
Mhm.
Weil sonst müsstest du, damit du im tiefen Wasser bleibst, so viel queren, dass du dann nicht mehr auf die 3,8 Kilometer kommst.
Mhm.
Und außerdem ist es total cool fürs Fernsehen und für alle Zuschauer. Für euch war es ja auch schön.
Wir standen ja im Wasser auch.
Dass man da steht und
mal gucken kann, wie gut geht's eben.
Wie geht's
eben? Auch noch dabei?
Sind die Athleten noch alle da? Ist schon irgendjemand untergegangen? Da ist auch eine Matte. Da hast du dann deine erste Zwischenzeit kriegst du. Ja, 3 Stunden hatte ich ungefähr. Dass man da eben einmal so alle raus hat. Und das ist natürlich fürs Fernsehen super. Also gerade die Profis. Und dann geht's auf die... Du wolltest jetzt in die Musik...
Ja, hören wir doch mal rein, oder?
Nee, da kommt Radfahren, das ist das nächste, was wir haben.
Echt?
Ja, wir haben ja. Australian Links.
Da haben wir nur Video.
Ach so. Video. Die sind auch vielleicht auf unserer Seite, eventuell?
Noch wahrscheinlich nicht zu dieser Folge, aber die veröffentlichen wir noch nach und ich hänge sie dann da.
Haben wir da nicht erzählt, dass wir den Raul gesehen haben?
Ja, auf der Radstrecke.
Der Raul kommt dann später, der kommt auf der Radstrecke.
Ah, okay. Genau. Beim Schwimmen weiß ich nicht, wie die heißen, weil wir keine Namen
haben. Ach, beim Schwimmen hatte Raul seine Kette noch nicht verloren.
Genau. So. Nee, aber wir haben schön im Wasser gestanden, so knietief und haben uns mit jeder Welle, die die Leute verursacht haben, die Hosen nass machen lassen. Und die machen viele Wellen, weil es gibt dann immer das ganz... eigenartig. Manche Leute kommen so raus und fangen wildes Taumeln an. Die können überhaupt nicht laufen zu dem Zeitpunkt.
Ja, weil dein Kreislauf ist halt auf
Liegen ausgerichtet. Ja.
Und die Beine sind halt komplett unterversorgt. Das Blut ist oben in den Armen und in der Brust und im Kopf. Ja.
Und dann torkeln die halt
da. Und dann stehst du auf und dann zackt das Blut weg und dann...
Ja.
Deswegen, ich mache das immer so, dass ich dann eben, wenn ich weiß, so noch 100 Meter oder so, richtig Beine dazu, damit die mit Blut versorgt werden. Und dann stehst du halt viel lockerer auf.
Und dann gibt's einige Leute, die das total anders machen. Die stehen auf und sprinten diesen Landgang durch wie die Bekloppten und rennen fast noch andere Leute um.
Geiler Effekt.
Völlig Besessene, die da irgendwie diese 8 Sekunden gut machen müssen, die sie dabei gewinnen. Sehr lustig zu beobachten.
Am Ende geht es in Frankfurt um den Titel des Europameisters. Gut, der ist bei den Profis vorne.
Ja.
Aber auch in jeder Altersklasse gibt es einen Europameister, der gefeiert wird. Also du kannst in der Altersklasse von 35 bis 40, wo ich gestartet bin, Europameister werden. Gut, da musst du dann irgendwie 9 Stunden oder 8 Stunden irgendwas machen, aber und es geht um Hawaii-Startplätze.
In wenigen Minuten werdet ihr auch erfahren, warum es vollkommen bedeutungslos ist, dass man sich möglicherweise die Hose nass gemacht hat, während man im Wasser darauf gewartet hat, wie die Schwimmer an Land kommen.
Ja. Dann, aber ich hatte auch Sand zwischen den Zähnen, das war auch nicht schön.
Oh nein!
Ja.
Genau, dann geht's wieder ins Wasser und den zweiten Teil der Runde, da hat der Sebastian ein schönes Foto gemacht, das wahrscheinlich auf unserer Seite drauf ist.
Ja.
Mhm. Und der zweite Teil ist halt dann wesentlich entspannter. Es war schon vor zwei Jahren so.
Es ist
ruhiger, die Bekloppten sind vorne weg und dann, also da bin ich auch sehr, sehr entspannt geschwommen. Man hat es dann auch bei der Zwischenzeit gemerkt, ich war irgendwie pro 100 Meter 10 Sekunden langsamer als auf der ersten Teil dabei.
Aber man sah dann, bei der zweiten Runde sah man dann eher schon, wie hinter den letzten quasi dann schon so die Kajaks hergefahren sind. Ja. Und schon so das Gefühl hat, die sitzen denen quasi schon so auf der Schulter und fordern sie immer mal, Freunde, wollt ihr das wirklich noch weitermachen? Aber
manche haben auch echt lange gebraucht.
Also es war echt dann schon...
Zwei Stunden 20 ist Cut-off, also so lange darfst du brauchen.
Ja. Und da sitzen dir dann wirklich schon die Leute im Nacken.
Für Männer und Frauen gleich?
Also um 9.20 Uhr ist Cut-off. Egal.
Egal wer, egal wieso.
Genau. Weil die müssen dann auch die Radstrecke und so wieder zumachen.
Das heißt, wenn du weißt, dass du beim Schwimmen so schlecht bist, dass du diese Zeit eventuell reißt, lohnt es sich am Start vorne mitzuprügeln und zu drängeln, als hätte man richtig Elan, weil man ja jede Sekunde braucht. Dann
allen überholt.
Genau, und dann ganz an Rand schwimmen und Brust schön. Ja.
2000 Leute an dir vorbeiziehen lassen.
Ja, ist auch hübsch. Ja. Ja. Beim Schon habe ich mir auch direkt die erste Verletzung. Also man kommt dann wieder zurück, muss dann diesen elenden Sandhügel hochrennen.
Oh ja, ist schön, ist richtig steil. Ist so ein bisschen wie so die Landung in Normandie. Nur dass die nicht so K.O. waren.
Und die waren unter Beschuss.
Ja.
Ja, nee, das war wenig, aber.
Aber die waren nicht so im Arsch wie die
Das war ein Beschuss von oben durch Regen. Das hat
dann
auf der Hälfte der zweiten Schwimmrunde habe ich gemerkt, so, es fängt an zu regnen. Ich finde Schwimmen bei Regen total super.
Ja, super.
Das ist tolle Atmosphäre und so. Es ist so, man hört das so ein bisschen plätschern und.
Auch Surfen bei Regen ist toll.
Ja.
Nur dann zuschauen ohne Schirm bei Regen.
Ja, wir waren ja schon an der Radstrecke. Wir sind ja dann schon losgerannt,
um uns zu positionieren. Wir hatten den Wald untergezogen.
Erstmal haben wir uns unter einen Baum gestellt und dachten, das ist doch gut bei Regen, aber
es Zeit lang ging das auch ganz gut.
5 Minuten hielt das.
Du warst in der Zeit in der Wechselzone?
Genau, ich bin diesen Berg hoch.
Du hast dich verletzt, hast du gesagt?
Ja, genau. Neopren halb ausgezogen und hab dann auf meine Füße geguckt und hatte da oben auf den Füßen schon so blutende Stellen. Da habe ich mich wohl mit dem Zeitnahme-Chip, der an so einem Neoprenband, wo so Klett drauf genäht ist.
So eine Leash.
Befestigt. Ja, genau, so eine Leash. Und da war eine Kante wohl scharf und da habe ich mich schon mal direkt schön den Fuß geschnitten. Ja. Aber das war vor 2 Jahren, habe ich mir einen Fußzeh aufgerissen und habe auch geblutet. Da dachte ich, oh, so wie vor 2 Jahren, alles gut. Das
gute Sohn.
Der Eisenmann muss das
wieder
wegstecken.
Wieder Blut. Ja, gut. Das
okay, dann umziehen und so?
Umziehen, genau. 9 Minuten habe ich. Für Schwimmen habe ich 1 Stunde 25 gebraucht. Mhm. Und dann 9 Minuten 23 fürs Umziehen.
Schon eher lang, oder?
Für beides, ja.
Also ich meine jetzt die Umziehzeit.
Ja,
ist schon,
ja.
Dass dir schon Zeit lassen.
Ja, genau. Also zum einen, der Weg ist halt, du musst halt diesen Berg da hochrennen.
Mhm. Ach, das steht auch schon alles in der Wechselzeit.
Ja. Da unten am Schwimmexit ist die Matte. Da ist Zeitnahme und dann geht es direkt hoch. Genau, dann erstmal Neopren ausziehen, der natürlich, wenn der klemmt beim Anziehen, klemmt er auch beim Ausziehen, aber da geht ein bisschen schneller, du trittst einfach drauf und rutscht raus. Füße sauber machen, weil du natürlich den Sand überall hast. Und spätestens auf der Laufstrecke ist Sand dann einfach nicht mehr lustig. Dann habe ich so Kompressionskniestrümpfe angezogen, über die haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal geredet, die einfach den Blutrückfluss ein bisschen unterstützen und mir oder bei mir verhindern, dass ich Krämpfe kriege. Also ich habe es beim halben Mal ohne gehabt und habe dann Krämpfe gekriegt und habe dann einen mitgemacht und hatte halt keine Krämpfe, beziehungsweise habe einen Krampf gekriegt, aber der kam halt nur in den Teil, wo kein Strumpf mehr war. Das war nur ein halber Zentimeter und das war überhaupt nicht schlimm. Dann bin ich zum Radschuhe an, zum Fahrrad gerannt und dann...
Wie findet man das eigentlich? Weil das sind ja wahnsinnig
Für mich war es relativ leicht, weil standen eben noch 3 Räder da und das habe ich mir dann genommen.
Naja.
Du kennst ja den Weg. Das ist auch sowas, was man morgens macht. Aha. Du gehst zum Schwimmausgang quasi oder fast bis dahin, gehst hin, da ist das Wechselzelt, dann da und dann 1, 2, 3. Reihe, links, 5. Ständer, da ist so ein Baum und dann läufst halt dahin. Dann findest du auch dein Fahrrad. Eine Freundin von mir hat mich dann noch angebrüllt, zieh deine Regenjacke an. Und ich war so schon ein bisschen im Delirium, komplett im Gehorchenmodus, hab zum Glück die Regenjacke angezogen. Sonst wäre ich ohne Regenjacke halt mit so einem ärmlosen...
Dadurch haben wir dich auch gut erkannt, dadurch warst du nämlich wieder in Gelb, so wie vor 2 Jahren.
Leuchtend Gelb, Regenjacke angezogen. Ich habe diesmal auch sogar Radhandschuhe angezogen. Einfach, weil ja der Sebastian da vor 4 Wochen vorher gestürzt ist und das war halt sehr präsent. So... Ja, kostet mich nochmal 10 Sekunden Radhandschuhe anzunehmen. Ja.
Aber auch insgesamt sind die 9 Minuten auf die Gesamtzeit irgendwie so ein bisschen egal, oder? Ja, weil alles, was du da tust, dient ja im Grunde dazu, dass du dich die nächsten 10 Stunden oder 12 Stunden wohlfühlst.
Genau. Ja.
Und das bringt im Zweifel, holt man das damit dann später locker wieder rein, wenn man jetzt...
Genau. Wenn ich dafür keine blutigen Füße habe und den Marathon gehen oder aufgeben muss.
Ja. Hattest du eigentlich Kontakt in so einem drin?
Ja.
Schon während des Schwimmens auch?
Ja, hart.
Wow, mutig.
Ja, ach, wenn ich auch schwimmen trainiere, die Brille auf, hatte Linsen, nie Probleme gehabt.
Ja.
Und dann, ich hatte in der Schwimmtasche und ich hatte hier Sebastian und so, den anderen hatte ich auch Linsen gegeben. Und ja, notfalls hätte ich halt irgendwo welche holen. Und so blind bin ich auch nicht. Hm. Also irgendwie anderthalb oder so. Das ist
okay. Gut.
Ja. Genau, dann schiebt man sein Fahrrad raus.
Da hat es dann schon richtig geschüttet.
Da hat es so geschüttet. Da gibt's von Finisher Picks gibt's ein ganz nettes Foto, wie ich aufsteige und man sieht halt, was für ein Scheiß und wie es regnet und boah. Also so richtig, da hat richtig
Wir haben auch ein Video, wo man den Regen gut sehen kann, was wir vielleicht noch verlinken. Das ist kein iPad, das ist ein Laptop, Stefan.
Stefan tappt genau.
Auf dem Laptop rum, sieht sehr hübsch aus.
Ja, jetzt kann man uns, glaube ich, hören, wie wir auf dich warten, oder?
Genau, jetzt steht ihr da an der Radstrecke.
Wie wir im Wald stehen.
Stehen im Wald wie die Zwerge.
So, wir sind an der Radstrecke, Ausgang der Wechselzone. Und, bitte? Ich habe auf L.
Ah, okay.
Radstrecke, Ausgang der Wechselzone, wir schneiden das raus, was dazwischen war.
Egal.
Und
es regnet.
Ich habe nur.
Macht nichts, es regnet trotzdem.
Ja, es regnet und.
War richtig.
Ich. Kleines Soundziehen. Ich
bin vorhin fast ins Wasser gefallen.
Das ist schön. Wir waren auch im Wasser. Aber nur bis zu den Knien.
Und es war schön warm. Dem Stefan war es auch zu warm. Wir haben mit ihm gesprochen beim Landgang, also an der Stelle, wo er dann aus dem Wasser kommt und dann wieder ins Wasser muss.
Falls ich das Video jemals veröffentliche, wird es in dem Video zu sehen sein.
Genau. Und da hat er gesagt, das ist echt zu warm.
Ja, das Wasser war auch warm. Also es ist, wenn man so rumstand, wurde einem am Fuß kälter, als wenn man...
Oh. Hält gerade ein Athlet direkt neben uns an.
Die Kette ist vom Ritzel gesprungen. Die Reparatur hat 4 Sekunden gedauert. Und weiter geht's. Das war beeindruckend. War direkt 30 cm vor uns.
Raul. Wir hätten ihm gern geholfen, dürfen wir aber nicht.
Richtig.
Wir hätten ihn so disqualifizieren können.
Wir hätten ihn auch einfach nur behindern können, weil er wahrscheinlich sein Fahrrad viel besser kennt als wir. Aber hier sind wieder so diese Triathlon-Fahrradmaschinen für Zehntausende von Euro am Start.
Diese toll klingen beim Fahren.
Ja. Ja, also bis der Stefan kommt, kann das jetzt noch so
eine Viertelstunde dauern.
Viertelstunde, 20 Minuten dauern. Und wir harren hier unter den Bäumen aus und versuchen nicht zu viel nass zu werden.
Ja, Raul war so ein Thema an dem Tag. Also nicht Raul selbst, sondern überhaupt spanische Namen. Denn ungefähr 10% der Leute, die dabei waren, waren Mexikaner.
Na, zum Teil aber nicht direkt mit spanischen Namen. Siehe Abraham.
Ja, gut. Ja, da war diese riesige mexikanische Gruppe. Wie
es waren 250 oder 280 Athleten. Also
tatsächlich
gut ein Zehntel der Leute waren Mexikaner. Die waren mit dem einen Athleten dabei, der seinen 12. Ironman gemacht hat in diesem Jahr.
Was?
Sein 85. insgesamt.
Zwei Wochen einen Ironman.
Ja, der hat eine Woche vorher Nizza gemacht.
Und ist dann Profi, oder?
Nö.
Das ja, der macht nichts anderes.
Sohn vom Drogenbaron. Ich weiß nicht, was der beruflich macht. Aber.
Ja, der kann ja nicht beruflich machen.
Gibt's ja so gar nicht.
Ja.
Und das Schöne war, dass die alle eben mexikanisch-farbiges Trikot anhatten. Also ich habe mir so alle erkannt.
Ich habe sehr viele auch von denen gesehen, ja.
Warum sind die jetzt gerade nach Frankfurt mitgereist, wenn der so viele...
Wahrscheinlich gab es irgendwie so eine Reise, wir organisieren den Unterkunft, Flug, Ironman-Start und so weiter. So bin ich auch vor 4 Jahren nach New York zum Marathon gekommen. Also musst du auch Reise, Hotel und alles über eine und kannst auch den Start halt mit.
Ironman All-Inclusive.
Genau, das wäre doch mal was.
Stell dir vor, du buchst irgendwie so im Internet und verklickst dich und buchst das Falsche und dann hast du plötzlich so einen Start.
Startplatz
mitgeschaut.
Es gibt auch solche Reisen, Glückshotel. Glückshotel All-Inclusive. Scheiße, Ironman.
Genau, die kommen dann morgens und sagen, ja, sie haben ja das Animationsionsprogramm, kommen Sie mal mit.
Ja. 3.30 Uhr weg.
Und dann hast du nur das Rad mit dem Einkaufskorb von dran dabei.
Ja, du kamst dann tatsächlich, so wie wir erwartet hatten, ein bisschen später auch vorbei. Aus der Wechselzone.
Aus der Wechselzone raus, genau.
Genau, es regnete in Strömen und das war dann auch unser nächstes Thema, zum Auto zu kommen, ohne Schirm.
Ja, aber erstmal musst du noch erzählen, wie du... Nein, das hattest du schon. Vergiss es.
Wir hatten gerade technische Probleme, deswegen
müssen wir jetzt nicht... Wir sind gerade so ein bisschen
verwirrt. Aber wir kriegen das hin. Ja, dann sind wir zum Auto.
Ja, und schön ordentlich nass geworden. Du bist da so oben ohne rumgesprungen und auch Claudia hat sich alle Kleider vom Leib gerissen.
Hat nicht viel gebracht, aber...
Hat ja uns zu Fans geführt, aber...
Ja, wir waren gut vorbereitet. Wir hatten alles dabei, aber wir haben es im Auto gelassen. Ja.
Doch nicht so gut vorbereitet, ne?
Tja. Nee, aber schon da waren einige Leute irgendwie verletzt. Der eine hatte so eine wild abgeschürfte Schulter.
Ja,
schon auf der ist da vorher schon irgendwas Gefährliches von dieser Stelle, wo wir das aufgenommen haben?
Gefährlich kommt dann erst vorne.
Genau, vorne die Kurve, die ist echt gefährlich, weil
die ist nach der rutschig. Stelle, wo wir...
Genau, ja. Die ist super rutschig und da fahren halt die ganze Woche diese LKWs mit diesem Kies, Sand,
Kram,
Staub.
Ja. Und das ist, muss man vielleicht dazu sagen, der Langener Waldsee liegt da direkt oder ist irgendwie das Abraumloch einer Kiesgrube.
Ja.
Und die ist ja noch in Betrieb. Und die ganzen Autos, wo wir zum Beispiel dann unser Auto geparkt hatten, das ist alles irgendwie Firmengelände von dieser Kiesgrube.
Ja.
Ja, wir sind dann irgendwie...
Aber der Typ ist wahrscheinlich dann vorne am Aufstieg schon gestürzt. Ja, es fahren halt nicht immer alle Athleten rechts und dann gibt's halt auch ein bisschen Remedien.
Ja, die brüllen sich da richtig an auf der Strecke.
Und da sind halt viele sind da noch unkonzentriert. Die sind der Meinung, ein bisschen Zeit sparen zu müssen, indem sie ihre Schuhe schon ans Rad montieren. Dann springen sie auf ihr Fahrrad drauf, versuchen dann in die Schuhe zu kommen, gucken natürlich nach unten. Der Lenker fährt irgendwo hin, dann dotzt du vielleicht den neben mit dir und zack, räumst dich ab. Ja, oder vor dir fliegt einer, du fliegst halt einfach drüber.
Oder du fährst in so einen Zuschauer rein, der die Strecke noch kreuzt.
Da haben wir uns auch schon überlegt, schon vorne, wie gerne würde dich jemand mögen, wenn du der Zuschauer bist, der ihn so ungefähr auf den ersten 150 Metern seiner Radstrecke seinen Ironman beendet, weil du ihn irgendwie zu Fall bringst. Also wärst du nicht so populär vermutlich.
Nee, das wäre...
Du hast ja auch so eine Episode erlebt.
Oder? Ja, ganz am Ende der Radstrecke, kurz vor der Wechselzone, Kilometer 176 oder so. Oder wahrscheinlich 100.
Noch mehr, ja.
Ja, also hier vorne bei der Pink Bar schon vorbei. Die Friedberger Landstraße runter. Und da sehe ich nur eine, die hinter einem Auto verschwindet, in Richtung Straße läuft. Straßenmaschine war halt still, war auf der anderen Seite. Und ich so, ja, die wird ja jetzt gucken, wenn die gleich hinter dem Auto kommt. Aber bin schon hochgegangen,
im Wind. Gell?
Die hatte Kopfhörer auf. Und läuft dann einfach über die Straße und angebrüllt, keine Reaktion, nochmal richtig angebrüllt. Und dann hat sie sich erschreckt. Und der hinter mir hat sich auch ziemlich erschreckt, weil der das halt nicht so schon gesehen hatte. Also ich hatte sie eben schon von der Seite gesehen, so, die wird weiter unten, kam dann noch.
Ja, wenn dir das vor 2 Jahren passiert wäre, wo du zu dem Zeitpunkt im völligen Delirium warst, hättest du wahrscheinlich nicht mehr so rechtzeitig bemerkt, oder?
Ich wäre vielleicht in ihrer Position gewesen und hätte hochgeguckt und dann war sie 1 Meter vor mir und dann fahre ich mit 40 in sie rein.
Fertig. Boah, das ist unangenehm.
Da sterben gerne mal Leute. Also nicht,
das kann wirklich
unangenehm, nicht die Radfahrer, also oft dann eher die Fußgänger.
Oh, ich habe einen Helm auf.
Ja.
Kann ja nichts passieren.
Ja, aber die hätte doch auch, ich meine, hätten ja auch Autos kommen können oder so, da muss man auch gucken.
Nee, die Radstrecke ist komplett gesperrt.
Das war immer nicht Helfer, die darauf achten, dass da nicht
zu. Naja, nee, also Martin hat schon recht, da können Motorräder kommen, da können auch Autos kommen. Ja. Radteam-Autos haben wir gesehen. Und
ja, genau, das ist auf der ganzen Radstrecke, gibt es 3 oder 4 Autos, die dir auch bei Raddefekten helfen.
Ja.
Also die dir mal eine Kette wieder zusammen machen können.
Und es sind wirklich viele Motorräder auch.
Ja, also aber grundsätzlich muss man als Zuschauer
mit den Kampf gucken,
ob die, man. Naja, gut, die war ja keine Zuschauerin wahrscheinlich, die war irgendwie Passantin.
Da haben wir ja noch mehr.
Und möglicherweise
in der Großstadt nicht einfach über
ja, weil nein, sie nein,
hat
halt aber
gemerkt, so, oh, heute ist ja gar nicht los hier.
Also möglicherweise hat die gar nicht gecheckt, was da passiert, weil dort auf der Friedberger Landstraße war in den letzten Monaten so viel Baustelle und sowas, die hat nur registriert kein Autoverkehr und dachte vielleicht, okay, alles zu, da latscht man gerade mal so drüber.
Aber selbst am Heartbreak Hill haben wir diesen Typen mit dem Hund gesehen, der da einfach völlig arglos über die Strecke, und ich meine, da hast du diese HR3-Bühne nebendran und hunderte von Fans, die irgendwie grölen.
Der war wahrscheinlich schraubt schon.
Und der Typ läuft einfach so mittendurch mit so einem Gesichtsausdruck, der schon sagt, die Scheiße geht mir auf den Sack, ihr geht mir alle auf den Keks, ich will hier Gassi gehen mit meinem Hund, und läuft halt so richtig oberarrogant über die Strecke drüber, kümmert sich nicht darum, wo sein Hund läuft. Und ich meine, das ist halt auch dem Hund gegenüber unfair, wenn er dann tot ist hinterher. Also irgendwie, den habe ich schon so, also beim Zugucken hat er mich aufgeregt.
Der, genau, da wo ich rumfahre, sind die Leute dann hoffentlich noch klar genug, oder dass man da außen rumfährt. Aber wenn das vorne im Feld ist, wo es ernst ist, also wo es eben um Hawaii-Startplatz geht, Lebenstraum, oder um Europameisterschaftstitel oder um Sieg, die fahren eben nicht mit 12 oder 14 km/h diesen Berg hoch, sondern mit 28 oder was.
Ja, ja, oder die Geschichte in Friedberg. Ein Kollege von mir hatte ich ja in Friedberg angefeuert, der wohnt ja da an der Radstrecke. Und da hat es einen dieser Mexikaner wohl mit einem Passanten in irgendeiner Art und Weise, er hat es nicht gesehen, er hat dort gemeint, er hat den Knall gehört, mehr oder weniger, hat dann rübergeguckt und hat gesehen, dass der Mexikaner da liegt, der Passantin oder Passanten, wie auch immer, ist an der Stelle nichts passiert, weil er wohl versucht hat, wohl auszuweichen, so ist die Rekonstruktion, die ich gehört habe. Und dann lag er halt wohl, und er hat sich irgendwie schwer verletzt, der lag da ewig rum, und du bist wohl auch an ihm vorbeigefahren.
Ich bin dann am Olli vorbeigefahren.
Genau.
Dem wollte ich noch zurufen. Ruf mal den Bob an, ich bin ein bisschen später. Also dieses Jahr war ich wesentlich klarer und bewusster als vor 2 Jahren noch.
Und du warst super in der Zeit. Also du warst praktisch auf Minute genau da, wo du es geplant hattest.
Genau, hinten raus habe ich dann
Diesmal hatte ich auf der Laufstrecke nicht der Claudia Yeti begleitet.
Was?
Weil du dir vor 2 Jahren eingebildet hast, ich wäre die ganze Laufstrecke auch Fan aktiv
ich
gewesen.
Claudia war die ganze Zeit dabei.
Claudia war 3 Stunden weg, aber egal.
Auch dies Jahr, ich hätte nicht sagen können, wo
war. Es wurden halt immer mehr am Ende.
Gut, aber am Schluss wurde es auch echt unübersichtlich bei uns.
Ja, so. Auch für uns selbst.
Ja. Die Szene,
ja, wir waren ja alle im Delirium.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, aber es hat viele Leute geschmissen. Also einmal habe ich es nur mitgekriegt, da bin ich um eine Kurve gefahren, so das Fahrrad quasi um die Kurve getragen, ganz langsam, nicht reinlegen. Du fährst fast aufrecht um die Kurve, was natürlich auf dem Fahrrad, aber gerade auf dem Rennrad irgendwie ganz doof sich anfühlt. ja, wirklich so. Und hinter mir höre ich nur krisch, wum, rutschen. Ja. Und das sind halt die Leute, die
und dann aufstehen und weiterfahren.
Genau, wieder aufgestanden. Ja, es ist Ironman, ist nicht Fußball.
Ja, klar, Kim, wir haben ja alle diese, was war das bei der Tour de France damals mit Jan Ulrich, wo er so Kim von der Strecke
immer wieder raus und weiter.
So geht das. Genau.
Ja, nee, also, ja, mir ist zum Glück nichts passiert. Wenn man dann so 3 Stunden, hat es glaube ich ungefähr geregnet, durch diesen Regen fährt.
Furchtbar.
Ich habe mir auf mein Oberrohr, das ist die Stange zwischen Lenkrad und Sattel,
Lenkrad,
ja.
Lenkrad. Aber nur bei den Herrenrädern gibt, oder?
Nein, die Stangen gibt's, also bei Rennrädern gibt es auch bei den Frauen.
Die Frauen beim Ironman fahren mit so einem Holland dran.
Oh Gott.
Ja, die dürfen ja keine Stange haben.
So mit Blumen am,
ja, mit Stangen wäre ja blöd wegen des Kleids und so, gell?
Richtig, nein, die haben ja einen Damensattel.
Schön, dass jetzt auch die Scherzen von vorhin
hier. Ja, ist ja viel besser. Jetzt kommt es viel, viel, viel geschmeidiger, weil wir die gleichen Witze ja gerade schon geübt haben.
Das war nicht eine fehlgeschlagene Aufnahme, was wir vorhin hatten, wo das technische Gerät versagt hat. Das war die Rehearsal, das war die Probe.
Ja. Und jetzt haben wir den geübten Freestyle, haben wir so richtig drauf.
Vorhin waren die Scherze spontan und jetzt sind sie geskriptet.
Ich erzähle euch jetzt die Sache von den Müsli-Riegeln.
Ja, erzähl mal die Sache, die war vorhin so lustig, Stefan.
Jedenfalls klebe ich mir diese Müsli-Riegel aufs Oberrohr. Zum einen, damit ich sie, oder nicht alle, aber 2, die ich dabei hatte, aufs Oberrohr.
Und man muss und dazu sagen, draufkleben schon heißt.
Mit Sekundenkleber oder Tacket oder?
Auspacken, anlecken, draufkleben.
Anlecken oder so nötig.
Ich hätte die Vorstellung, dass das nicht hält. Also das hält wirklich. Was denn das ist jetzt
kauf nicht irgendwie mal Powerbar Müsli-Riegel und klebt dir die an die Stirn.
Ich mache das jetzt dann genauso, wenn ich in den Urlaub fahre, dann klebe ich ans Autodach meine Müsli-Riegel, aber auch nur angeleckt.
Hätten wir an dem Tag auch machen können, bei mir im Auto ohne sie anzulecken.
Ja, aber nur ich. Ein Problem am Auto ist, dass ja innen immer so ein bisschen pelzig ist. Wenn man dann den Müsli-Riegel anleckt und ihn an das Pelzige klebt, ist das auch ein bisschen eklig.
Du meinst aber mit pelzig hoffentlich das Dach oben. Also es ist nicht.
Na, auch unten. Bei dir schon.
Auf dem Sitz.
Bei dir grünpelzig.
Nein. Mir ist kein Schimmel. Schimmel ist keinem Auto.
Aber es regnet rein, ja.
Ja, jedenfalls.
Vor allem an dem Tag.
Dein Oberrohr ist nicht pelzig.
Nee, das war.
Und da kleben Müsli-Riegel drauf.
Genau. Ja, immer so in kleinen Stücken, damit man die einfach abziehen und.
Achso, du ziehst nicht den ganzen Riegel ab, beißt ab, klebst ihn wieder hin, sondern du hast den vorher schon unterteilt.
Ah, in lustigen Muster.
Ich hab diesen Wechsel, weil ich hatte nämlich einen Full Berry und einen Cookies and Creams. Das sind die besten Powerbar-Riegel, die es gibt. Die schmecken wie Kuchenteig. Super geil. Der eine ist braun, der andere ist violett und die habe ich dann immer so wechselnd geklebt. Ich habe uns zu Hause auch das Klopapier immer wechselnd.
Moment. Jetzt. Also vielleicht, das Video, was wir vielleicht noch veröffentlichen, ist Full HD. Vielleicht kann man das im Standbild noch sehen, wenn da noch was klebt. Ich weiß es nicht. So genau habe ich es noch nicht angeschaut.
Das ist doch beim Start am Anfang, oder?
Ist das nicht
cool? Ja, wir haben ja mehrere Videos von dir.
Unsinn, das so zu machen. Also ich meine, auf der einen Seite gibt's dann die tropfenförmigen Helme und die Speichen, die irgendwie messerförmig sind. Und dann klebst du sie so aerodynamische Riegel aufs Rad.
Im Windschatten vom Vorbau.
Ja, genau. Ja.
Windschatten?
Ja, deshalb ist.
Wenn dann im Windschatten ist, ist es
das Lenkrad. Das Lenkrad nennt man
Vorbau.
Vorbau und diese
ja, aber mit der Argumentation
hoch und dahinter ist ja.
Aber wenn dieses Lenkrohr super aerodynamisch ist, dann dürfte da kein Mensch.
Also trifft sich das auch gut,
mit der Argumentation brauchst du auch keine aerodynamische.
Wenn man den die Riegel innen hinklebe und nicht außen.
Die Aerodynamik. Okay. Diese Riegel, das hat dich doch bestimmt 5 Sekunden gekostet.
Ja. Ich habe sie ja gegessen innerhalb der ersten Stunde.
Also, na dann. Verzehrfertig vorportioniert.
Okay, lass uns überhaupt mal zum Verzehr kommen. Du hast dieses Jahr überhaupt mehr gegessen, gell?
Genau, ich habe auf der ersten Radrunde ungefähr so viel gegessen wie im Jahr davor auf 2. Also ich habe einfach gegessen.
Und es ist auch drin geblieben.
Ich hatte ja vor 2 Jahren eben die Angst, dass ich mich übergeben müsste, sobald ich jetzt irgendwie Nahrung zuführen würde. Und irgendwann habe ich dann halt einen Hungerast gekriegt. Und diesmal war es halt so, das habe ich vor 4 Wochen vorher im Kraichgau getestet. Ich esse auch, wenn mir schlecht ist. Und hab einfach im Kraichgau getestet und gegessen.
Oh.
Und mir wurde nicht schlecht, es wurde einfach besser, weil der Magen was zu tun hatte. Mhm. Ich habe dann immer, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, wann ich zuletzt gegessen habe, habe ich einfach einen Riegel gegessen. Und dann, manchmal fällt einem auf so, das ist das letzte Mal gegessen bei 81, jetzt ist 83. Naja, egal. Oder so ein Gel halt gegessen von denen. Was aber nicht so schön war, wenn so diese Riegel dann ausgepackt auf diesem Oberrohr kleben und so eine Stunde voll geregnet werden, bis du sie verzehrst. Das, die werden dann halt so breiig. Du pumpst sie ab, unten ist noch gut. Und dann legst du, und dann kannst du diesen Brei da erstmal runterlutschen und dann, oh, das war nicht so.
Müsli lecker. Am Stiel.
Ja, genau, so, ja, aber so ein Müsli, was eben so zwei Stunden schon in der Milch stand.
Gequollenes Müsli.
Gut, dass diese, mit der saure Regen aus den 80ern, das haben wir ja hinter uns.
Genau, also, nee, das war, das wäre dann cool, dann hätte das diese Süße wegbalanciert.
Ach, jetzt hör auf.
Schön, war sehr gut.
Ja. Nee, aber ja, ich habe echt viel gegessen. Ich habe, glaube ich, auf der bestimmt 5, 6 Riegel gegessen, 3 halbe Bananen, 3, 4 Gels, also richtig viel. Und bei jeder Verpflegung habe ich eine neue Flasche ISO aufgenommen und gegessen. Das heißt...
Du hast die Flasche gegessen? Mach doch nicht sowas.
Nein, getrunken. das heißt, 8 mal 0,75 ungefähr.
Wir haben auch ziemlich viel gegessen, während du auf der Raststätte warst.
Ja, das kann ich jetzt als nächstes sagen.
Vor allen Dingen in dem ersten Teil haben wir viel gegessen, weil uns war ja, wir hatten...
Langweilig.
Uns war langweilig, wir hatten versucht, dich anzufeuern.
In Bergen-Enkheim.
In Bergen-Enkheim gefahren.
Ja, das war ja, wir hatten ja, entschuldige, dass ich unterbreche, wir hatten ja ein genaues Zeit... eine genaue Zeitplanung,
die ich einfach grob geschätzt hatte.
Genau, du hast einfach so, wird 6 Stunden dauern, ins Fahrrad fahren, und du hast tatsächlich...
6:30.
Oder 6:30. Und du hast tatsächlich wirklich auf die Minute, hast du das durchgeführt.
Bis zur letzten...
Bis zum Laufen eigentlich.
Nee, bis zur letzten Runde von Friedberg aus. Ja, Friedberg, da habe ich eine halbe Stunde verloren.
Aber bis dahin warst du sowas von im Plan. Und wir hatten halt angenommen, als wir am See losgefahren sind, nach Plan, wenn wir jetzt... ich hatte dann so ausgerechnet, so... Ab, wenn wir um die und die Uhrzeit loskommen, dann fahren wir dahin. Wenn nicht, dann fahren wir dahin. Und dann haben wir gesagt, okay, Bergen-Enkheim wird knapp, ist ja wahrscheinlich dann so gerade 4 Minuten durch, aber ist ja schlechtes Wetter, braucht er vielleicht ein bisschen länger. War eben leider nicht
so. Was man auch sagen muss, der Christoph hatte wirklich fantastisch vorgeplant und hatte in seinem Navi lauter Zwischenpunkte eingespeichert, sodass wir immer sagen konnten, wir wollen dahin, Zwischenziel, irgendwelche markanten Punkte an irgendwelchen Straßen, um diese ganzen Straßensperrungen zu umgehen. Das kannst du ja sonst gar nicht machen, wenn du irgendwie sagst, ich will da und da hin, dann leitet dich das Navi irgendwo lang, wo du überhaupt nicht langfahren darfst.
Vor der Straße was Viertel.
Geht halt nicht. Genau. Und so hatten wir im Navi die Umwege schon mit einprogrammiert und konnten dann genau, das Navi konnte dann genau vorhersagen, wir werden da um, was weiß ich, ich habe jetzt keine Zeit, 9:34 oder so sein. Und dann war halt, konnten wir das vergleichen mit der Liste und wussten, 9:34 ist der Stefan da schon durch oder noch nicht. Und dann konnten wir gleich umprogrammieren.
Und in Bergen-Enkheim, da habt ihr mich irgendwie verpasst.
Ja. Da war es dann so, dass da Leute durchkamen, es regnete in Strömen, wir hatten mittlerweile Regenschirme.
Die gute Regenlaune baute sich gerade auf.
Wir haben uns die ganze Zeit Leute gemerkt, ja, weil wir dachten, okay, gleich kommt der Stefan und wir wollen ja jetzt in Zukunft immer wissen, hinter wem du so knapp bist. Haben uns da wahrscheinlich 100 Leute gemerkt, markante, hauptsächlich Mexikaner. Und genau, irgendwann kam da halt keiner mehr. Da waren so 10 Minuten, kam überhaupt nicht. Und dann, ja, also ich glaube, wir haben den Stefan doch verpasst. Wahrscheinlich hat er doch keine Zeit verloren wegen des Wetters.
Es stand ein so ein Streckenposten und 2 Polizisten, die Straße da abgesperrt haben seitlich. Und sonst war da niemand. Auf 1 Kilometer in jede Richtung war da keiner. Und wir haben da wild Leute angefeuert, die sich auch alle tierisch gefreut haben. Ja, bis uns irgendwann klar geworden ist.
Einzeln bedankt haben.
Ja, die so gefunken und nett gegrinst und so.
Weil wir waren klar, nicht warum.
Hab ich aber auch immer gemacht, weil gerade in der ersten Runde war es halt so leer. Es war halt kaum Zuschauer da, weil das Wetter doch scheiße.
Ja.
Hat man auch keine Lust, sich da irgendwie im Bierkarten zu sitzen und um 10 Uhr morgens bei 12 Grad im Dauerregen Bier zu trinken.
Ja, und weil die Leute noch am Schwimmen waren. Also die mussten halt erstmal hochkommen.
Ja, genau, die den Athleten dabei waren, die waren natürlich.
Und irgendwann ist uns dann klar geworden, nachdem da 10 Minuten keiner mehr kam.
Der ist schon durch.
Erstens ist Stefan schon durch oder er ist gestürzt, was wir natürlich nicht hoffen wollten. Und offensichtlich haben wir so vor 10 Minuten den letzten angefeuert. Und gar nicht gewusst, dass er der Letzte ist. Er hätte noch viel mehr Applaus verdient gehabt, wenn wir es gewusst hätten.
Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eben mal im Internet zu schauen, ob du schon irgendwo durch bist. Und da haben wir dann gesehen, okay, du bist schon 20 Kilometer weiter. Alles klar.
Ja.
Fahren wir nach
Bad Vilbel, Heartbreak Hill, da haben wir genug Zeit, können wir warten.
Setzen ein bisschen hin, essen erstmal ein paar Käseschnecken und Fettnusskekse und dann...
Ja, genau. Ja, für mich ging es dann halt irgendwie, ja, da kommt dann der nach Bad Vilbel, nee, nach Bengenkheim, Teufelseck, dann kommt der Hühnerberg, das ist so der...
Du meinst The Hell, dann Hühnerberg, dann
Teufelseck. Genau. Echt so ist es? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin nur hochgefahren. Und Hühnerberg ist halt auch normalerweise richtig voll und da war halt keiner. Da waren oben irgendwie drei Hanseln von Hannes Hawaii Tour, die irgendwie coole Mucke haben laufen lassen. Mhm. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefreut.
Der Teufel da
die und der Typ so, ey, du sollst hier nicht rumtanzen auf deinem Fahrrad, gib Gas, du musst die anderen einholen. So, ist ja gut. Das erste Radrunde, alles locker, war gut. Aber eben auch die Abfahrt, gerade nach Hühnerberg kommt halt eine richtig geile, schnelle, lange Abfahrt. Man geht nicht voll rein.
Ja, also klar.
Alles zurückhalten, alles langsam.
Trotzdem warst du perfekt in der Zeit.
Ja, also ja. Lief auch alles gut.
Ab da, das muss man auch sagen, das war die einzige Stelle, wo wir dich verpasst haben. Wir haben uns später auf der Laufstrecke, kommen wir später noch zu, einmal nochmal knapp verschätzt, was aber nicht dazu führte, dass wir dich verpasst haben,
ja.
Sondern nur zu ein bisschen Hektik. Aber ansonsten, danach haben wir alle unsere Berechnungen irgendwie eingehalten, haben dich überall erwischt, wo wir dich erwischen wollten.
Ich hätte trotzdem den ganzen Tag geärgert, dass wir dich da morgens verpasst haben. Verdammt!
Ja, das war eine Fehlentscheidung, weil wir hatten noch einen zweiten Punkt, wo wir gewusst hätten, da hätten wir auch hinfahren können.
Zum Teufelseck.
Und wenn wir das gemacht hätten, wenn wir uns gleich umentschieden hätten, hätte es funktioniert.
Okay.
Und ich meine, das ist die eigentliche Leistung auf unserer Seite, nicht so sehr das ganzen Tag wach sein, sondern dieses permanente Springen,
das Vorberechnen. Wo fahren wir jetzt hin? Okay, ja.
Wir hatten immer irgendwie den Ehrgeiz, dir zu simulieren, dass, also wir wollten immer erreichen, dass du dich fragst, Scheiße, wie haben sie das schon wieder gemacht, dass sie jetzt dastehen? Das war das so, das wollen wir schaffen, dass du dich wunderst, wie oft wir das packen, dich zu bejubeln.
Das ist so wichtig, dass die Leute da einen anfeuern. Später auf der Laufstrecke ist noch viel entscheidender.
Hat ja später auch geklappt, nachdem wir dich in The Hell hatten, haben wir es dann ja wieder zum Teufelseck, so wie wir es vor zwei Jahren auch gemacht
haben. Da habe ich mich aber schon gefreut, als ich so, jetzt kommt gleich Teufelseck, da stehen sie gleich.
Und du weißt nicht, was das für ein Gehetze war.
Aber da war es auch wieder, toll, Auto irgendwo abgestellt, wo man nicht stehen darf, rausgerannt, da stehen dann irgendwelche Ordner, also
Polizisten
und so. Genau. Und wir stellen es nur ans Eck und dann dauert es ein paar Minuten, dann kommt das so, yeah, und dann, das war's wieder raus.
Ich stand letztes Jahr, da haben Freunde von mir mitgemacht, stand ich da am Teufelseck ein Stückchen weiter, da kommt ja dann diese Brücke, so eine Verengung, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nee. Da standen wir und haben für jeden, der vorbeifahren, wir bestimmt anderthalb Stunden Laola gemacht. Für jeden. Für Polizisten, für Wettkampfrichter, für alle. Immer Welle.
Nee.
Das ist halt auch echt
zu. Wir hatten keine Zeit für Sightseeing. Wir mussten gleich weiter.
Okay, gehen wir mal nach Bad Vilbel.
Genau.
Erste Runde, es hat wahnsinnig geregnet. Wir haben erstmal im Auto gewartet und ich glaube, da haben wir eine Aufnahme gemacht.
So.
Christoph.
Ja, wir sitzen im Auto, es prasselt leicht aufs Dach, denn es regnet. Ziemlich stark manchmal.
Und wir müssen schlechte Musik ertragen.
Ist so ungefähr 10 vor 11?
Ja, und wir haben Stefan leider an The Beast oder kurz nach The Beast verpasst. Da sind wir nämlich hingefahren, nachdem wir ihn zugejubelt haben, kurz nach dem Radstart. Und hat man so etwa ausgerechnet, wann er dann in Bergen-Enkheim sein wird.
Dachten, dass er möglicherweise etwas langsamer ist, weil die Bedingungen eben sehr schlecht sind.
Aber er war tatsächlich sogar ein bisschen schneller und hat Zeit, die er in der Wechselzone verloren hat, nämlich so etwa 3 Minuten oder so, hat er wieder gut gemacht. Und
demzufolge war er schon durch, als wir da ankamen.
Richtig, wussten wir allerdings nicht, haben uns immer wieder Leute gemerkt, haben gesagt, okay, wenn der Stefan jetzt kommt, müssen wir ja wissen, wer direkt vor ihm fährt, damit wir dann später so einen Marker haben. Haben uns hunderte Leute gemerkt. Stefan kam
hunderten Leuten zugejubelt.
Die sich alle sehr gefreut haben, da nämlich da ziemlich der Hund begraben lag, überhaupt niemand sonst war, der nicht dafür bezahlt wurde oder sonst sich als Freiwilliger gemeldet hatte. Also.
Ja.
Und irgendwann kam dann gar keiner mehr.
Und dann haben wir festgestellt,
jetzt kommt er nicht mehr. Also dann hätte er 40 Minuten verloren und das war da noch nichts.
Ja, mittlerweile haben wir aber auch über das Online-Tracking, da hätten wir vielleicht mal eher reinschauen sollen, festgestellt, dem ist nicht so, er hat nicht aufgegeben und hat 40 Minuten verloren, sondern er war schon
20 Kilometer weiter.
Er ist einfach schon vorbei gewesen. Ja, jetzt sind wir an der nächsten Stelle. Wie nennt sich das hier? Heartbreak Hill?
Genau, in Bad Vilbel.
Und hier
ein haben wir ein böser Anstieg, wie der Name schon vermuten lässt. Und wir sind ganz oben oder fast ganz oben.
Vielleicht heißt es auch Heartbreak Hill wegen der schlechten Musik, die hier gespielt wird.
Ja, das stimmt.
Ja. Die bricht den Zuschauern das Herz und die Fahrer haben andere Probleme.
Hey. Wir werden so in einer halben Stunde das Auto verlassen, denn der Stefan wird nicht, hoffentlich ist es diesmal nicht wir, sondern viel schneller ist, aber wir haben das Tracking jetzt im Auge. Das heißt, diesmal werden wir ihn erwischen.
Bin mal gespannt, wie viele da jetzt vorne an der Strecke stehen, weil natürlich vor 2 Jahren war das hier schon
richtig voll.
Und da wurden die Leute eben diesen steilen Berg schon von den jubelnden Massen hochgepeitscht und nichts dergleichen ist heute zu erwarten. Genau,
hier lag die Theresa vor 2 Jahren in der Sonne auf der Straße direkt neben der Strecke.
Da würde sie jetzt knöcheltief im Wasser liegen.
Ja, genau.
Es ist einfach, der Himmel ist grau verhangen, es kübelt mal stärker, mal weniger stark, aber es hört eigentlich nicht auf im Moment.
Dass ihr die Theresa nicht hört, liegt daran, dass sie gerade schläft. Sie ist nur etwa 30 Zentimeter vom Mikro entfernt. Aber da wir heute Morgen ja um kurz vor 4:30 aufgestanden sind, ist sie ein bisschen müde. Und gestern war ja Boxkampf. Klitschko und so.
Und so.
Musste man ja sehen.
Ich lag am Mainufer und hab Wein getrunken. Ich habe da nichts von mitbekommen.
Auch nicht schlecht.
Ja, ein bisschen müde bin ich auch, ehrlich gesagt. Aber...
Wer sind wir, uns zu beschweren, wenn der Stefan da draußen Rad fährt?
Wir sind selber schuld.
Ja, auch wieder wahr.
Wir sind auch selber schuld. Das hat mir der Marc heute Morgen, als ich aus dem Bett gekrochen bin, auch noch mit auf den Weg gegeben. So ungefähr selber schuld. Na gut.
Ja.
Weil recht hat er da recht. Also, auch wir beschweren uns nicht.
Dann wollen wir mal sehen, was wir als nächstes zu berichten haben, wenn er hier vorbeigeschossen ist.
Ja.
Kurz bevor ich dann zu euch gekommen bin, klart es ja dann langsam auf. Das war wirklich so eine Wolkenkante, die weggezogen ist und dann dahinter blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, als wäre nichts gewesen.
Das nennt man Rückseitenwetter.
Klugscheißer.
Entschuldigung.
Segelflieger. Ich wollte gerade sagen, in der Meteorologie habe ich das nie gelernt.
Und dann kamen auch die Zuschauer aus ihren Löchern so langsam. Ne?
Genau. Es wurde relativ schnell richtig warm.
Ja, schön verdunstet alles.
Ich habe gleich die Regenjacke aufgemacht, habe mir überlegt, gebe ich sie euch? Nee, ja, noch nicht, irgendwann später. Jetzt habe ich die, glaube ich, auch noch zugerufen irgendwie.
Ja.
Die Heartbreak Hill war so voll wie letztes Jahr. Also gefühlt, es war richtig voll, ging richtig hoch, wieder ganz enge Straße. Also es war... Du hattest Lenkerbreite und rechts und links standen die Leute und haben mich angepult. Das war echt gut. Und dann standen die ja auch weiter oben.
Irgendwie. Wir standen da, wo wir letztes Jahr, oder vor 2 Jahren auch standen.
Ja, ungefähr.
An der obersten letzten Kante. Und haben auf dich gewartet.
Da, wo man schon am meisten kaputt ist. Unten standen die anderen.
Genau, wir wurden vorgewarnt. Die Yvonne hat angerufen, so, ja, bei uns ist er jetzt. Und dann warst du auch schon da.
Genau. Die hat nämlich erzählt, sie warten da unten und haben dann auf die Profis noch gewartet, die dann kurze Zeit später vorbei, auch an der Stelle vorbeikamen. Ich weiß nicht.
Die waren hinter dir?
Ja und nein. Ich bin dann nach Frankfurt reingefahren, also Heartbreak Hill hoch, und dann geht's ja erstmal nach Frankfurt runter, Friedberger Landstraße, da wo ich vorhin schon erzählt habe, dass ich die Frau umgemacht habe. Ungefähr auf der Höhe überholt mich ein Motorradfahrer und meckert den vor mir an, dass der nicht links fahren soll. Das war auch so ein Mexikaner, der schön links gefahren ist. Scheißt den an, ruft dann irgendwas noch. Habe ich nicht verstanden. Und dann nach...
Du hast schon nicht verstanden, als würde der Mexikaner 20, auch nicht verstanden.
Nach 20 Sekunden kam dann der führende Marino von Honaker, der Belgier, der dann auch später das Rennen gewonnen hat und hat mich noch überholt. Vor 2 Jahren, wo ich so unfit unterwegs war, haben sie mich nicht gekriegt. Und da haben sie einen Streckenrekord aufgestellt.
Wie kann das sein?
Ich weiß nicht. Da war ich wahrscheinlich in der ersten Runde noch schneller und fitter.
Ja.
Und dann hast du in der zweiten verloren.
In der zweiten richtig abgebaut. Und diesmal habe ich halt von Anfang an ein bisschen rausgenommen. Und bin dafür dann besser durchgekommen. Nicht ideal, aber es ist halt, das ist immer das hinten raus, dann härter wird. Mhm. Aber da dachte ich auch so, Moment, der ist jetzt mit 2 Rad rum fertig und bläst halt. Also das ist wirklich beeindruckend, in was für einem Tempo die da dann runterkommen. Also ich bin gefühlt schnell irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich 35 oder knapp 40 drauf gehabt haben, gehe bergab Und der hat mich richtig deutlich überholt, mit einem ordentlichen Geschwindigkeitsüberschuss.
Jetzt sind das hier 180 Kilometer Radfahren. Das ist ja das, was so Radprofis alleine fahren, ohne vorher schwimmen und hinten dran noch das bisschen Laufen dann dran hängen.
Genau, das ist
das bisschen Laufen.
Diese Zeiten, die diese Triathleten hinlegen, inwieweit sind die vergleichbar mit den Radsportzeiten, die auf so einer Tour de France zum Beispiel fahren? Da haben sie auch so 180 Kilometer Strecken
dann. Das sind ja ganz andere Zeiten. Also bei der Tour de France eine 180 Kilometer Runde, die fahren ja im Pulk.
Ja.
Also dadurch kannst du schon
und eine Kreisel und alles
höhere Geschwindigkeit fahren, weil du halt Windschatten hast und du musst halt dann fährst halt mal irgendwie 5 Kilometer vorne oder 20 Minuten oder was auch immer.
Aber die haben auch so Zeitfahren, wo sie...
Zeitfahren, genau, aber das sind dann maximal 50 Kilometer oder so.
Ah, okay.
Da fahren die dann aber auch eine Stunde. Also ein 50er Schnitt kommen die da raus.
Wahnsinn.
Aber hier der Sieger, ich weiß nicht, was der Marino gefahren ist. Vor 2 Jahren weiß ich, dass der ein 44er Schnitt gefahren ist.
Wahnsinn. Und Triathlet fährt so, was für ein Schnitt?
Der ist ein 44er Schnitt gefahren, alleine im Wind.
Ja.
Einzelzeitfahren. Das
was hast du für einen Schnitt am Ende auf deiner Uhr stehen?
Das war ganz lustig.
28 oder so.
Da möchte ich nicht wissen, was passiert, sauber, wenn so Triathleten-Profis mal auf die Idee kommen, auch wir machen mal bei so einem normalen Radrennen mit oder so.
Das ist nicht gut, weil die natürlich Einzelkämpfer sind und nicht so gut im Pulk fahren können.
Mhm. Aber so ein Zeitfahren...
Es ist immer lustig, wenn du Amateure oder Triathleten gerade in so einer Radgruppe siehst, die ruinieren halt die komplette Gruppe. Also mir geht es genauso. Ich kann mich da nicht einsortieren und mit Kreisel fahren oder so. Ich fahre vorne im Wind oder ich lasse 10 Meter Abstand. Punkt.
Ja.
Also im Training mal hängt man sich ja schon mal in jemand ran oder fährt man mit jemandem mit. Oder als wir jetzt im Trainingslager auf Mallorca waren, sind wir natürlich auch alle schön hintereinander gefahren, um mal ein bisschen Windschatten zu nehmen. Aber so richtig gut fühlt sich das nicht an, wenn du da nur 20 Zentimeter oder 50 Zentimeter hast.
Mhm. Das geht mir beim Motorrad auch so. Ich überhole alle oder ich lasse sie wegfahren.
Was die Zwischen- oder diese Durchschnittszeiten anging, wir haben ja dieses Tracking dann so ein bisschen verfolgt und es an ein paar Stellen wurdest du nicht, haben sie dich nicht aufgenommen irgendwie. Also warst du dann...
Ja, da fandest du nicht statt an der Durchgangsmarke.
Das hat dann dazu geführt, dass wenn sie sich das nächste Mal gekriegt haben, das irgendwie falsch, der Bob hat es dann erklärt, warum, falsch zurückgerechnet wurde, was dann so geführt hat, dass du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4
km/h
hattest.
Ja, das war aber auch nicht nur der Stefan. Ne? Das war generell ein Problem mit diesem Messpunkt.
Ja. Ja, irgendwie ein Messpunkt war nicht so
gut. Ja, nicht nur einer. Fit. Ja, ich will das jetzt nicht nochmal erklären, aber es war... Wenn man ein bisschen programmieren kann, dann war klar, wie da die Mathematik dahinter funktioniert. Und da war ein lustiger Fehler in der Webseite. Und es führte dann auch dazu, dass so Leute wie der Kinocast oder so auf Twitter uns nachgefragt haben, was ist da los? Fährt er noch? Ist alles noch gut? Und fährt er so langsam?
Oder ich hoffe, das gar nicht umzukippen.
Ja, genau. Kamen dann besorgte Nachfragen von allen Seiten. Das löste sich dann aber dadurch auf, dass du dann halt einfach später bei den nächsten Punkten wieder... Aber da ist ja teilweise eine Stunde dazwischen oder sowas.
Genau.
Bis dann der nächste Messpunkt wieder kommt. Die sind ja teilweise irgendwie nur alle 16, 18, 20 Kilometer oder noch länger.
Ja, die sind halt immer in den äußeren Punkten.
Ja.
Damit halt immer wirklich... damit du halt über alle drüber fahren musst.
Ja, klar. Wie ist das eigentlich, wenn du... hat man Angst, irgendwie zu stürzen und nicht gefunden zu werden? Ich stelle mir vor, wenn du so auf dem Weg nach Friedberg hast du irgendwo so stundenlang, also in Anführungszeichen...
Das sind die anderen Athleten.
Landstraße irgendwo, wo kein Mensch ist, wo keine Fans sind, keine Betreuer.
Ja, aber die anderen Athleten sind ja da.
Und also, die haben auch so einen Ehrenkodex, dass die anhalten, wenn du da liegst.
Nee, die halten nicht an, aber die sagen dem Nächsten, den sie sehen, so hier ein Kilometer nach hinten liegt einer.
Die Richtung. Auf Mexikanisch so. Dann versteht er so, ja, pff, klar.
Also ich habe bei dem Mexikaner, der oben in Friedberg gestürzt ist, da waren irgendwie 3 Mexikaner drumrum, die ihre Fahrrad abgestellt haben und geholfen haben. Ja. Es waren auch viele Raddefekte, also ich habe viele Leute am Straßenrand stehen sehen, flicken und...
Dazu haben wir später noch eine Geschichte.
Ja?
Oh ja. Ja, jetzt begeben wir uns erstmal wieder nach The Hell. Wie heißt das? Hochheim?
Ja, Hochstadt.
Hochstadt.
Maintal Hochstadt. Zeichnet sich dadurch aus, dass das eine Steigung ist, die auf Kopfsteinpflaster stattfindet.
Als Regen nicht so schön.
Wir dich da.
Nee, das war echt. Also in der ersten Runde war es echt hässlich da hoch. Du trittst rein.
Ja.
Und du trittst halt ins Leere.
Weil es durchdreht
hinten. Weil es hinten einfach durchdreht.
Oh, wie ätzend.
Das ist
halt so. Ja. Genau.
Da war auch eine H3-Bühne. Wie viele Leute waren da an der Bühne beim ersten Anstieg? War die Bühne überhaupt schon an?
15? Vielleicht.
Oh, super.
Die ganze Straße hoch.
Die Teufel waren diesmal nicht da, oder?
Ich habe keine gesehen, aber...
Wer auch nicht.
Also die Teufel waren so Fans, die vor 2 Jahren da waren, in so Teufelskostümen, die dadurch aufgefallen sind, dass sie schwer betrunken waren.
Die waren doch irgendwie von Possmann gesponsert oder sowas.
Und die ganze Zeit getrunken.
Haben ordentlich gebechert. Wir haben doch da einmal dann, als er Pause gemacht hat, gesehen, da saß er so und verdrehte so ein bisschen die Augen. Dachte ich, okay.
Zerstört.
Dieses Jahr... Keine Teufel.
Nein. Nee.
Wir haben an der gleichen Stelle. Aber dafür bist du wieder neben mir hergerannt.
Richtig, wir haben an der gleichen Stelle geparkt wie vor 2 Jahren und haben dich dann auch direkt erwischt, wieder höchstens 5 Minuten gewartet.
Richtig, rausgekommen, los an die Strecke gegangen, guten Platz gesucht an der Strecke, war alles innerhalb von 3 Minuten und dann schon gemerkt, ah, den kennen wir, oh, den Grünen kennen wir auch. Und dann kamen die Leute.
Da haben ja schon Leute gemerkt, zum Beispiel eben Abraham.
Abraham, den Kolumbianer.
Zwischendrin, der Markierungskolumbianer.
So hieß es. Der hatte nämlich irgendwie, haben wir den Namen nie lesen können. Aber der war eine Markierung. Wenn der vorbeikam, dann wussten wir, jetzt ist alles gut. Und dann hieß er später einfach nur noch der Markierungskolumbianer, weil er irgendwie, wir haben es bis zum Abend nicht hinbekommen, seinen Namen mal zu lesen. Die anderen wussten wir immer alle, wie die heißen. Mhm. Und der Markierungskolumbianer blieb anonym und ist es noch.
Da steht auf den Startnummern drauf, die Namen.
Eigentlich ja, schon, ja. Aber der hatte die irgendwie, bei dem war die irgendwie so gefaltet, geknickt, ja, immer irgendwo, du konntest die nicht erkennen und,
ja, und dann kamst du, ich bin wieder mitgelaufen.
Und das erzählst du, glaube ich, jetzt auch gleich.
Kann sein, ja.
So, jetzt muss ich natürlich den offensichtlichen Witz machen. Wir kommen direkt aus der Hölle.
Aber wir haben keine Teufel gesehen.
Stimmt, die Teufel waren weg. Aber wir waren in der Hölle.
Betrunkene Teufel.
Die sind Regenfürchter. Teufel mögen Feuer, aber kein Wasser.
Was sind das für Memmen?
Das ist meine Arbeitstheorie zu der Frage, wo die Teufel waren. Stefan war auch in der Hölle und er sah gut aus.
Ja.
Er sah motiviert, fröhlich und gut gelaunt aus und fit. Er ist den Berg angemessen schnell hoch. Christoph, du bist mitgelaufen mit ihm den Berg hoch. Ja. Konntest du dranbleiben mit dem Joggen?
Ich war schneller als er. Ich muss dann oben wieder auf ihn warten.
Ja, Poser. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, er möchte nicht seine Jacke abgeben, weil es doch recht kalt ist. Aber es geht ihm gut. Und er war auf die Minute in der Zeit. Also
ja, wir haben sehr optimiertes Zuschauerverhalten. Wir kommen immer irgendwie an irgendwelchen wichtigen Punkten, wo wir ihn sehen wollen, an, steigen aus dem Auto, gehen hin, warten 6 Minuten, dann fährt er vorbei und dann hauen wir wieder ab und fahren zum nächsten.
Jetzt im nächsten Punkt ist allerdings sehr knapp. Ich bin gespannt, ob wir ihn kriegen, weil er wirklich gut drauf ist und deswegen wohl den Hühnerberg auch, denke ich, schneller schaffen wird als vor 2 Jahren. Da hatten wir kein Problem, das schneller zu schaffen als er, weil er ziemlich abgeschlafft war. Aber ich bin gespannt.
Hat er jetzt einen kürzeren Weg dahin und wir haben voll den Umweg oder wie ist das?
Nee, ab jetzt haben eher wir den kürzeren Weg. Wir mussten es ja erst ein bisschen noch durch Hochstadt schlängeln, aber jetzt können wir durchblasen. Und er muss vor allem noch einen ziemlich fiesen Berg, wie gesagt, diesen Hühnerberg hochfahren.
Wir haben halt ein paar Ampeln hier.
Ja, und wir mussten auch erst überhaupt zurück zum Auto und ausparken und so. Der Hühnerberg ist höher als ein Huhn, nehme ich an.
Wie hoch ist das, weißt du? Das weiß ich nicht auswendig, müsste ich gucken. Aber es sah nach fieser Steigung aus.
Schlimmer als Heartbreak Hill?
Ich glaube ja, ich habe es so in Erinnerung, aber vielleicht irre ich mich da jetzt. Ich möchte jetzt keinen Unsinn erzählen.
Okay, wir schauen uns das gleich live an und melden uns dann später wieder.
Was wir jetzt vielleicht mal erzählen sollten, ist, dass wir den Tag ja total gut durchgeplant hatten als Fans. Habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, oder?
Nein. Wir haben es jetzt ungefähr 8-mal erzählt.
Ja, haben wir jetzt verstanden.
Aber wie ist das jetzt? Ist der Hühnerberg höher als ein Huhn?
Ja, das ist der höchste Punkt der Strecke, die 250 Meter.
Und ist auch der steilste. Wir haben uns das der Profil angeguckt.
Der ist schwer beeindruckt.
Ja, vor allem, du fährst aus dem Ort raus und dann siehst du so, jetzt kommt der Hühnerberg, dann geht es so ein bisschen hoch. Und dann kommt so eine Kurve und dann guckst du in die Kurve und es wird immer steiler und es geht immer weiter hoch. Puh, ja, das ist schon...
So der Blick demotiviert, wenn man da hochsteigt.
Da steht halt auch keiner, oder?
Ja, in der zweiten Runde standen schon mehr Leute da.
Aber es ist nicht wie Heartbreak Hill.
Nee, aber bei weitem nicht. Aber also vor 2 Jahren war das halt so, da war es...
Warum ist das so? Weil der außerorts ist?
Genau, der ist aus dem Ort raus.
Heartbreak Hill ist ja mitten in der Stadt, insofern sehr viele Fans.
Du kommst da nicht hin, du musst halt in dem Ort parken und dann den ganzen Hühnerberg hochlaufen. Und da bist du halt irgendwie eine halbe Stunde beschäftigt. Genau, ihr habt mich dann eine kurze Zeit später nochmal am Teufelseck wieder
wie üblich
gesehen, wo ich vor 2 Jahren so überrascht war. Huch, was macht ihr denn schon wieder hier?
Diesmal hast du uns erwartet.
Ja, klar.
Ja,
ich bin drauf zugefahren, hab mich schon gefreut, gleich kommen sie wieder.
Ja.
Nee, es ist wirklich.
Ich glaube, die Polizisten haben uns ein bisschen blöd angeguckt. Wir sind da mit dem Auto so angekachelt gekommen, einfach so in die grüne Rabatte reingehackt.
Genau. Vier Leute angefeuert.
Springen aus dem Auto.
Frauen waren auch noch.
Und direkt, wir sind ausgestiegen, an die Strecke ran und haben sofort den ersten Radfahrer, der vorbeikommt, so, ja, alles klar.
Ja,
der ist vor ihm. Und dann so fünf Leute angefeuert, dann eine Riesenwelle gemacht, als du vorbeikamst und danach, zack, ins Auto. Und ich hätte gern die Gesichter von denen gesehen, nachdem wir wieder weggefahren sind, die sich dann angucken, so, was war das?
Aber gut. Das waren Fans vom Stefan.
Ja. Genau. Aber gut, das haben wir natürlich nicht mehr gesehen, wie die danach gucken. Dann waren wir dann schon wieder auf dem Weg. Wohin eigentlich?
Wieder nach Bad Vilbel. Da hatten wir wieder Zeit. Da haben wir dann Jenny abgeholt am Bahnhof. Ein Eisessen waren wir zwischendrin auch noch.
Oh ja, da gibt's ein Audioboo.
Eisessen waren wir erst hinterher, aber da waren wir
echt?
Da waren wir Hackbällchen essen vor allem.
Hackbällchen nach Abgleich.
Eisessen waren vorher. Vorher der Herr.
Ja, und von dem Moment, wo wir Jenny abholen, gibt's ein Audioboo.
Okay, lass mal hören.
Lass mal hören.
Der Regen hat aufgehört und wir sind der Hölle entkommen.
Ja, und wir haben es geschafft. Wir haben nach der Hölle Stefan tatsächlich nochmal am, wie heißt es,
Teufelseck
erwischt. Und das war gar nicht so einfach. Jetzt kommt hier gerade die Theresa, die Jenny dazu. Hallo.
Ja?
Wir senden gerade. Möchtest du was sagen? Hallo?
Nee.
Okay.
Der Stefan liegt perfekt in der Zeit. Der hatte ja vorher im Internet seine angenommen oder gehofften Zeiten eingegeben und danach...
Was jetzt noch kommt, ersparen wir euch, denn es ist wieder einfach nur eine Selbstbeweihräucherung, wie toll wir den Tag durchgeplant haben, wie super der Stefan der Zeit ist. Das machen wir jetzt nicht.
Außerdem habt ihr das auf Audioboo schon gehört.
So, wie ging es jetzt weiter? Wir waren... Ja, das war jetzt das Ende der Radstrecke, ja? Ging es ja nur noch... Oder? Kommt noch eine Runde? Nein, es kommt keine Runde mehr.
Doch, wir haben noch Heartbreak Hill, zweite Runde, wo ich zu euch komme.
Oh.
Ja. Ihr seid jetzt, ihr habt die Jenny eingesammelt in Bad Vilbel. Ich bin währenddessen nach Friedberg hochgefahren und dann kam der Wind richtig. Das erzähle ich auch gleich nochmal.
Oh, stimmt. Kurz. Da haben wir dann lange auf dich gewartet.
Da habe ich richtig Zeit verloren. Ich bin auf einer Strecke, wo ich wusste, dass ich im Training mit 40 km/h in Aero-Position darunter gebügelt bin ich heftig tretend 25 gefahren.
Boah.
Ich konnte nicht mehr in die Aero-Position gehen, weil ich mir ja, nach drei Stunden Regen und danach trocken, weil alles wundgescheuert hatte, womit man Fahrrad fährt, so, egal. Also, das war sehr unangenehm.
Ich dachte, es wären vor allem auch Teile, die, mit denen man normalerweise nicht Fahrrad fährt.
Ja, genau, auf denen man sitzt und, alles, ja.
Mhm.
Ja, war schon ein bisschen blutig. Ja. Ja, da habe ich jedenfalls viel Zeit verloren eben. Man konnte nicht in Aero-Position gehen, der Wind. Du hattest halt dann die ganze Zeit auch Wind von vorne. Also du hast irgendwie Südwestwind und die Strecke ging halt nach Südwesten raus. Ja. Und also nach Westen raus, nach Süden raus, nach Westen raus, nach Süden.
Mhm.
Und dann eben kurz vorm Heartbreak Hill, wo ich euch dann zum zweiten Mal dort getroffen habe, ging es dann Richtung, wieder ein bisschen Richtung Osten und da konnte man dann nochmal ein bisschen Tempo aufholen und ein bisschen ausruhen, aber. Ja, also da habe ich echt viel Zeit verloren, auch dann in die Fahrt in die Stadt runter. Ja, sollen wir uns mal kurz anhören, wie sich das anhört, als ich euch dann getroffen habe?
Ja.
Auf.
Gerät läuft, Stefan kommt.
Lass ihn doch schreien.
Warum nicht? Übersteuere ich halt. Er kommt! Er kommt, da kommt er. Wir werden ihm gleich ein paar Fragen stellen.
Nicht so wahnsinnig frisch lassen, der hat eine halbe Stunde Verspätung.
Ist egal. Wir werden jetzt ein Stück mit ihm mitlaufen und ihn mal fragen, was er dazu sagt.
Der Wind ist tödlich.
Du hast ein bisschen Verspätung. Sag uns was.
Der Wind ist tödlich. Mein Auto steht woanders. Mein Auto steht rechts vom Rebstock.
Erzähl uns das später. Fahr weiter.
Jetzt
zum Auto.
Ja. Wir finden das. Keine Ahnung.
Könnt ihr mir die Jacke auf die Laufstrecke eventuell wieder da
machen? Machen wir.
Ja. Okay. Ja,
faszinierend. Ich sag noch kurz, bevor du auf uns zukommst, wir werden jetzt sicher ein Stück mitlaufen. In dem Augenblick fährst du auf uns zu und hältst einfach an. Ich war vollkommen perplex.
Ich habe mir gedacht so, wenn ich die Jacke jetzt anlasse, dann muss ich die entweder in den Beutel tun oder ich muss sie die ganze Laufstrecke mitnehmen. Deswegen halte ich bei euch an und gebe euch die Jacke und dann, damit ich dann eventuell, wenn das Wetter nochmal schlecht werden würde, nochmal zurückbekommen könnte.
Kommen wir später dazu, was damit geworden ist.
Überhaupt merken wir hier, wie klar der Stefan im Kopf ist und wie klar der Bob nicht ist. Ja. Weil die Sache mit dem Auto hat der Bob nicht verstanden.
Nee, ich habe aber auch 3 Stunden Zeit, mir das zu überlegen. Ich habe echt so...
Ist jetzt die letzte Möglichkeit, es denen zu sagen.
Genau. Ja. Vor Friedberg habe ich schon dran gedacht, du musst denen sagen, dass das Auto woanders steht. Fahr weiter. Du musst denen sagen, dass das Auto woanders steht.
Ja, und es war so ein Plan, der zwischen dir und Christoph abgemacht war. Ich wusste da nichts von. Wollte so mit dem Mikro in der Hand irgendeine Aussage zum Rennen von dir haben und du faselst irgendwas von Autos. Und dann so, nein!
Sollen wir vielleicht mal erklären, um was es überhaupt geht? Also das Auto stand ja am Rebstockgelände und du wolltest es aber dann später am Ziel haben, damit du eben dann abends nur dein Fahrrad verladen musst und eben direkt nach Hause fahren kannst. Und deswegen mussten wir dann eben das Auto suchen und eben umstellen.
Ich hatte es halt woanders hingestellt, als da, wo ich gesagt hatte.
Als die Verabredung, ja.
Aber vor 2 Jahren wärst du an diesem Punkt nicht so klar gewesen, solche Ansagen zu machen.
Ja, vor 2 Jahren war ja die Situation, wo ich dachte, ich habe die ganze Zeit auf dich eingeredet.
Genau.
In der Aufnahme war ein Satz so.
ja, und dann, als du durch warst, wir haben gesagt, ja, wir finden das. Also ich war, glaube ich, so erst, was ich gesagt habe, so, habt ihr verstanden, wo das Auto steht? Nö, ach, wir finden das.
Ja, ging ja auch dann.
Ja, war ja nicht schwer, aber ja, klar, woanders.
Genau. Das war schön, als wir das Auto gesucht haben, sind wir so rumgefahren und der Christoph hat aus dem fahrenden Auto immer gedrückt und geguckt, ob es irgendwo blinkt. Irgendwann hat es dann irgendwo geblinkt und dann hatten wir es.
Genau, während ihr dann das Auto gesucht und in die Stadt gefahren habt, bin ich direkt in die Stadt gefahren, habe oben mir noch die letzte Verpflegung abgeholt und dann die Frau fast über den Haufen gefahren, das war dann an der Stelle. Dann fährt man da halt auf diese Wechselzone zu, springt von seinem Fahrrad, es kommt irgendeiner, reißt einem das Rad weg, die transportieren das ab, man läuft in die Wechselzone rein, irgendeiner brüllt einen an, dass man die Startnummer nach vorne drehen soll, dann sucht einem einer den Beutel, den roten Beutel, den man am Vortag abgeben musste.
Und den finden die so schnell?
Mit Laufschuhen, ja, die sind ja alle sortiert.
Ach so.
Also die hängen alle an so Kleiderständern und ja, es waren halt auch noch vielleicht 300 Beutel da, als ich dann da war.
Einfacher.
Genau. Und dann Radschuhe aus, Helm ab, die Laufschuhe an, die so vorgeschnürt waren, dass man da nur reinschlüpfen musste. Da habe ich noch einen großzügigen Schluck Tanne-Suselsaft getrunken, auf den ich mir auch schon die halbe Radrunde gefreut habe. Etwas von dem Zaubertrank habe ich zu dem Typen gesagt, der mir geholfen hat. Das ist noch mehr, der einen hilft. Und dann haben sie noch Sonnencreme und hat dann noch gemeint, ja, ich will noch ein bisschen eincremen und so. Weil es ja dann doch richtig sonnig wurde. Ich habe auch ein bisschen Farbe gekriegt, ohne mich ordentlich zu verbrennen. Und dann geht's los auf die Laufstrecke und man denkt sich, ja, jetzt noch einen kleinen Marathon und dann schon fertig.
Ja, wir sind
währenddessen, halt, ja.
Haben wir, wie gesagt, das Auto umgeparkt und sind dann in den Bereich gegangen, den wir noch nicht kannten, weil wir da noch nie waren. Irgendwie nach der ersten Verpflegungsstelle, von dem wir wussten, dass man dort als an der einzigen Stelle so innerhalb von, ich glaube, 50 Metern oder so, dir Sachen geben darf. Weil normalerweise darfst du ja nichts annehmen. Und da, an dieser einen Stelle ist das eben erlaubt. Und wir hatten ja geplant, oder du hattest es irgendwie mit der Jenny abgesprochen, dass du eins der Fleischbällchen gerne haben willst.
Das war so gut. Da war ich eine Runde gelaufen.
Ja.
Genau. Waren halt die ersten 10,5 Kilometer rum. Und dann komme ich an dieser Verpflegung vorbei, hab mir da auch mal das normale Zeug genommen. Und ihr saß da irgendwie noch, die Jenny.
Das war so schön. Wir hatten völlig anders geplant und waren noch nicht darauf gefasst, dass du da jetzt kommst. Wir dachten, alles gut in der Zeit.
10 Minuten haben
wir. Hier ist ein schönes Stück Wiese frei. Wir hatten uns gerade hingesetzt und haben angefangen so, ja, nochmal eine Gurke auspacken, wo ist das Messer, dann können wir mal die Gurke zerschneiden und so. Und plötzlich sagt die Jenny mitten im Satz plötzlich so, Da ist er! Und es sprangen alle Leute auf und irgendwo ist dieses Fleischbällchen. Wir hatten das zum Glück schon in so eine Tüte gesteckt.
Das war total super, dass das in der Tüte war.
Und sprangen auf und rannten auf dich zu. Und ich glaube, Claudia, du warst.
Ich war gerade nicht da.
Du warst gerade auf dem Klo oder sowas.
Nee, ja.
Ich wäre sicher gewesen, also dass du dabei warst.
Ich hab den Christoph gefragt, ja, und der hat gesagt, eine Viertelstunde dauert es noch oder sowas. Und dann habt ihr euch da hingesetzt und dachte ich, nee, mich jetzt hier auf die Wiese setzen, ist mir zu blöd, deswegen bin ich so ein bisschen so in der Gegend rumgelaufen und dann warst du schon vorbei. Ich hab dich verpasst.
Ja, dann kamst du wieder und meinst so, ja, was ist denn jetzt? Gibt's hier noch was zu essen, weil wir schon wieder am Zusammenpacken waren? Und so, nee, geht weiter, weil er ist durch. Wie, er ist durch?
Aber ja. Das war so cool. aus dieser ersten Verpflegung raus, also
ja,
ist halt vorbei.
Wie lange hast du eigentlich für den Wechsel gebraucht? Für den?
Da habe ich, ach so, genau, fürs Radfahren habe ich 6 Stunden 56 gebraucht und dann nochmal 3 Minuten 14 für den Wechsel. Also der geht recht schnell.
Relativ schnell.
Schuhe aus, Helm aus, andere Schuhe an, Kappe an, bisschen Sonnencreme, bisschen was trinken und los. Also ist nicht viel. Und halt durch die Wechselzone laufen, was halt auch ein bisschen Zeit kostet.
Okay, Fleischbällchen?
Genau, und dann dieses Fleischbällchen. Das war so gut. Das war so super. Oh.
Es hätte ein bisschen dunkler angebraten sein können.
Es war gar nicht angebraten, es war im Ofen gemacht.
Ah, verdammt.
Ich fand's super. Jedenfalls, an der Stelle standen ja richtig viele Athleten. Ich habe halt diesen Beutel habe ich so vor mich gehalten. Nicht so runter, sondern ich habe ihn vor mich gehalten und ihn so da rumgetragen und hol dann dieses Fleischbällchen raus. Und die Leute gucken mich an. Was hast du denn da? Ein Fleischbällchen. Oh Mann. Mahlzeit, lass dir schmecken. Und die haben sich halt auch alle so gefreut. Und dann habe ich das schmeckt halt, man schmeckt halt so krass intensiver unter Belastung. Das schmeckt so gut und so viel Salz.
Du hättest mal Claudias Schinkendinger probieren sollen. Die waren salzig.
Ja, die waren sehr salzig.
Ja. Tja. Dann habe ich später noch einen Freund von mir getroffen, der vor 2 Jahren an der hinten an der Uniklinik Sanddienst gemacht hat. Und dieses Jahr, der hat jetzt auch irgendwie mit Triathlon angefangen. Und hat dieses Jahr mit seinem Verein, haben die da so ein großes Stimmungsnest gehabt. Und da steht er plötzlich neben mir und so, was isst du denn da? Ich so, ein Fleischbällchen. Du bist ja bekloppt. Weiter auf geht's. Und hat dann angefangen. Mit dem bin ich auch noch ein bisschen gegangen. Und das war so toll.
Aber da bist du eigentlich noch gelaufen auch.
Genau, bin ich viel gelaufen. Das war Kilometer 11 dann.
Ja, da
so.
Ging's eigentlich noch ganz gut.
Und hinten raus dann, also Kilometer 15, 16 bis so... Ah, doch, Anfang Kilometer 30, 31.
Musstest du gehen. Schon.
Ja. Na, ich bin nicht die ganze Zeit gegangen. Ich bin immer, ich habe mir vorgenommen, du gehst maximal bei den Verpflegungen, aber ich bin halt auch in jeder Runde mindestens eine Verpflegung durchgelaufen. Also weiter gejoggt, dabei getrunken, gegessen natürlich. Aber sonst bin ich eigentlich bei der Verpflegung immer gegangen, bis ich auch das aufgegessen und aufgetrunken hat, weil man möchte sich ja nicht verkleckern.
Ja,
später wird es dann nochmal, also wenn es dann kälter wird und dein Körper ist halt nicht mehr in der Lage, das richtig zu regulieren, da wird einem halt so, wenn du dein Fleck, der nass ist, das wird halt sofort kalt und gefühlt, der ganze Körper ist kalt, du frierst sofort. Deswegen schon ein bisschen vorsichtig, aber als es dann noch so richtig heiß war mittags, da war das problematisch, konnte man dann nochmal. Ich habe dann immer so die Schwämme genommen und auf die Oberschenkel gedrückt, um einfach die ein bisschen zu kühlen und habe dann auch wirklich versucht, eben zwischen den Verpflegungen zu laufen und an der Verpflegung nur kurz zu gehen.
Die Schwämme vielleicht zur Erklärung, das sind so Schwämme, die mit Wasser vollgesaugt sind, die viele Athleten drücken, die sich auch über dem Kopf aus. Das hast du dann eben absichtlich nicht gemacht.
Genau, oder wenn es, als es vor 2 Jahren so heiß war, habe ich auch immer so einen Schwamm unter die Kappe getan. Und dann kannst du halt einfach oben auf deine Mütze drücken und dann läuft dir halt ein bisschen kaltes Wasser runter.
Okay.
Was, ja.
Bitte kalt den Rücken runter.
Genau, ja, das ist ganz nett.
Ja, dann bist du hinten im westlichen Bereich des Frankfurts, bist du umgelaufen. Und wir sind auf die andere Seite rüber, über den Eisernen Steg rüber, was ein fürchterliches Gedränge ist zu diesem Zeitpunkt.
Ja, und waren dann unterm Eisernen Steg.
Genau. Und da haben wir, glaube ich, nochmal eine Audioaufnahme.
Ich glaube, da haben wir erstmal auch, wie wir auf dich warten, vom Boot.
Oh ja, das war eine schöne Geschichte am Boot.
Diese Boote, die da wahrscheinlich immer ankern. Also ich glaube, die
fahren nicht immer, aber
im Endeffekt Kneipen sind.
Genau.
Ja, genau.
Und da sitzen halt Leute auf dem Boot. Das durchaus, wenn die da, das ist wie so ein Biergarten. Und da sind sie gute 20 Meter oder 15 Meter weg von der Laufstrecke. Aber offensichtlich haben sie Adleraugen. Denn wirklich, wir standen an der Strecke und haben auf die Namen geguckt, der einzelnen Leute, die vorbeikommen, dann irgendwie so, was ist ich hier, Georg, gib alles und so. Irgendwelche Leute angefeuert, die wir überhaupt nicht kennen. Und plötzlich schreit es von hinten vom Boot runter.
Los, Michael!
Michael, gib alles! Und Michael plötzlich guckt rüber, winkt zum Boot, kennt seine Leute Und er joggt weiter und ist angefeuert worden und die Jungs ziehen das nächste Weißenbier ab und sitzen da und rufen die Kellnerin.
Und dann ein paar Minuten später aber noch jemand.
Genau, und dann den nächsten und die haben immer zum richtigen Augenblick hochgeguckt.
Ja, echt.
Und dann Julia! Und Julia guckt, winkt, freut sich und das nächste Weizenbier weg. Und ich sehe das, die machen das irgendwie entspannter als wir. Also,
das sind Profis, wir brauchen dafür noch 10 Jahre.
So, warum geht es dann in 2 Jahren? Sitzt da auch und zieht Weizen ein, Weizen auf dem anderen weg. Sind wir im Ziel alle komplett blau.
Aber an diesem Punkt haben wir uns dann auch so langsam vermehrt. Dann ging es so langsam los, ja, dass wir...
Da kam, ja, da wurde das Wetter schön. Da kamen die ganzen schönen Wetterjubler aus.
Der Martin zum Beispiel war wieder dabei.
Genau, ich war wieder dabei. Ich bin dann mit dem Carsten noch, habe ich mich noch getroffen und dann sind wir auch an die Laufstrecke gekommen.
Der Carsten kam ja später auch noch mit der Jana. Aber das war deutlich später noch, als der Regen wieder kam.
Genau. Und da gibt es aber von unter dem Eisernen Steg gibt's
eine Aufnahme. Genau, da bist du dann neben mir hergegangen.
Wir stehen an der Laufstrecke. Der Stefan hat jetzt fast die zweite Runde geschafft. Er war sehr gut unterwegs, hat beim Fahrradfahren ein bisschen Zeit verloren in der letzten Runde. Beim Laufen lässt er sich jetzt am Ende dann doch ein bisschen Zeit, aber er sieht sehr frisch aus.
Und er ist etwa 15 Meter von uns entfernt. Genau,
er kommt jetzt auf uns zugegangen.
Dann werden wir mal sehen, was er dazu sagt.
Ihr merkt, die Stimmung passt hier auch. Und Stefan, wie läuft's?
Ja, es läuft. Ich gehe jetzt mehr, aber ja, sonst komme ich ganz gut durch. Also, ich bin ein bisschen langsamer als gehofft, aber ja, sollte noch passen im Finish. Die 14 Stunden werde ich nicht packen, glaube ich.
Also bisher liegst du sehr gut in der Zeit.
Ja, aber ich habe jetzt gerade 1,5 Stunden für 10 gebraucht, wenn ich vorne bin. Dann brauche ich noch 3 und dann ist es schon 9:30 Uhr.
Ich hatte ja auf 8:30 Uhr getippt irgendwann mal. Oh, das wird knapp, denke ich.
Ja, hast du meine Fans gehört?
Deine Fans sitzen überall.
Das ist so gut. Die Leute sind so bekloppt hier.
Ja, wir so jubeln geil. Mittlerweile auch allen möglichen zu, die wir immer wieder sehen.
Ja.
Dem armen Abraham, der zwar vor dir ist, aber auf dem Zahnfleisch geht.
Ja, hinter dem bin ich ganz lange beim Rad hergefahren.
Mhm.
Dann habe ich ihn mal wieder überholt, dann kam er mal wieder und so.
Ja,
dann
hat der Kirchner sehr gelitten.
Das ist ein Mexikaner, gell?
Genau.
Es sind so viele Mexikaner.
Ja, Wahnsinn.
Oh, und auf der Radstrecke gab es so viele Stürze.
Echt? Am Anfang, als es noch geregnet hat?
Auch später. Und Defekte. Ey, wie viele Leute am Straßenrand standen und geflickt haben. Ich bin so froh, dass ich durchgekommen bin.
Mhm.
Das ist echt gut.
Ja.
Nehmen wir Sneakpot oder?
Wir nehmen einfach mal auf und gucken, was draus wird.
Ja. Ah, okay.
Das ist ja Sneakpot, werden wir jetzt als nächstes aufnehmen.
Ah, okay.
Ja, ich werde es mal umkehren gleich und dann sehen wir uns wieder an der Flüsterbrücke. Auf deinem Moment.
Genau. Okay.
Bis okay. Tschö, tschö.
Wie ein Profi. Krasse Abmoderation, ja. Und da merkt man eben auch, wie du drauf warst. Und du warst eigentlich gut, du bist nicht mehr schnell gelaufen, aber du warst locker drauf.
Und geistig
hat deine Sinne, ja.
Ja, es war wirklich ja,
ganz anders als vor 2 Jahren.
Und auch die Rechnung,
genau. Manchmal ich komme 9:30 Uhr, ich war um 9:32 Uhr im Ziel.
Ein bisschen
aber
vertan.
Ja, und das war wie Kilometer, wie viel jetzt ungefähr? So 15, 18?
Ja,
war schon einiges vor dir, ja?
Ja, genau.
Und da hast du das ausgerechnet und das stimmte dann.
Und ich habe die ganze Zeit.
Also hier setzt sich das fort, was wir vorhin schon gesehen haben bei der Sache mit dem Auto. Du bist ganz klar und wir jubeln und ist einen kompletten wir Wahn. Wir waren alle wie volltrunken, torkelten an der Strecke rum. Genau. Ja.
Ich glaube, das hört man auch in der nächsten Aufnahme.
Es war eine einzige Hatz, ja. Wir kamen jetzt hier, das hört man in der nächsten Aufnahme, kamen wir dann in einen richtigen Regenschauer, nicht nur wir, du und natürlich auch.
Ja.
Und was da mit der Regenjacke war, hört man dann gleich das in der nächsten
genau,
Aufnahme.
Da habe ich euch dann noch nach der Regenjacke gefragt, das erzählen wir gleich.
Ah, scheiße.
Und dann.
Und wir haben uns dann unter einer Brücke versteckt und es war nicht nur.
Ich bin drei.
Ich war dann bei meinen Eltern. Oder nee, erzähle ich nachher, wenn ich die Regenjacke habe.
Ja.
Ja. Und wir haben uns unter dieser Brücke versteckt, wo es wirklich auch windig wurde, das peitschte da durch. Diese ganzen Dinge, die so weggeschmissen wurden, alles, also auch von den Zuschauern, so Plastikteile und so, alles flog waagerecht durch die Luft und wir standen da. Zu diesem Zeitpunkt war, glaube ich, der Moment, wo unsere Gruppe am größten war.
Ja, und es kam zu spontanen Verbrüderungen mit anderen Fans.
Ja, die unter der Brücke standen. Das war der Moment.
Verpflegungsdinger hat es ganz schön zerweht.
Ja, also da war richtig.
Ich bin zur Jenny gerannt.
die er im in der Endzone am Römer stand,
genau.
Und wo ich die Regenjacke geholt habe, erzähle ich gleich auch noch.
In die Endzone hast du einen Touchdown gemacht?
Und ja, und sie gibt mir die Regenjacke und hält mir ein Bier hin. Und ich sage, was ist damit? Ja, habe ich für dich mitgebracht. Dachte vielleicht wie sie, ja, aber ich habe keine Zeit. Dann das halbe Bier schnell
in den Hals
gegossen.
Über das Bier stelle ich nachher noch andere Theorien auf.
Für mich gab es also, in der Zielbereich kein alkoholfreies Bier mehr.
Ja, es lag an dem einen, was ich drüber. Und dann wieder im strömenden Regen dir entgegen. Und dann sehr entspannt dir entgegen, weil da hatte ich nämlich Rückenwind.
Ja, genau, und ich nicht.
Mhm. Aber jetzt erstmal den hier. Kurz danach.
Das ist total, ich bin so aufgedreht,
Alter. Audioboo Nummer 3 für heute.
Echt? Erst?
Ja. Wir sind an der Strecke. Ihr Alberto kommt gerade vorbei. Wir jubeln immer noch. Auch wenn wir jeden an. Jeden.
Auch Jogger.
Jogger, die nicht dazugehören.
Die mittlerweile in der Mehrzahl sind.
Sogar Leute, die im Paddelboot vorbeikommen.
Die waren aber auch zu gut, die zwei. Ja, also es wird bejubelt, was sich bietet. Ist scheißegal.
Mittlerweile sind überhaupt die Passanten in der Mehrzahl. Also die Ironman-Leute müssen sich jetzt so zwischen Kinderwagen und...
Das ist echt
erniedrigend. Das ist nicht
schlecht. Es sind eine Menge Passanten, ein paar Ironman-Leute und noch weniger Fans.
Ja, wir sind... Nur noch wir sind als Gruppe, als Fangruppe sind wir tatsächlich auf... 200 Meter rechts, 200 Meter links die einzigen. Das ist traurig, aber wahr.
Ja, das liegt aber auch daran, dass es eben richtig bös geschüttet hat. Und deswegen viele geflüchtet sind.
Ja, das hat die Fanmeile leergeräumt, könnte man sagen. Stefan ist auf seiner letzten Runde. Wir erwarten ihn jetzt hier ungefähr im zweiten Drittel der letzten Runde. Sowas oder halb.
Er hat zwischendrin mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, er hat zwischendrin mal gesagt, dass wenn er sich ein bisschen Zeit lässt, er zwischen 9:45 und 10:00 ins Ziel kommt. Die kommen nämlich ins Fernsehen.
Ja.
Aber da müsste sich jetzt schon sehr Zeit lassen. Also das wird wohl nicht passieren.
Ja. Ja, und wenn wir ihn hier jetzt gesehen haben, dann...
Hassan! Wir werden jetzt schon von Athleten angesprochen.
Ja, die Athleten erkennen uns wieder, die uns vorher nicht
kannten. Wir
könnten noch einen Marathon laufen.
Ja. Ja, also gut. Er wird es ins Ziel schaffen, das kann man sagen. Wenn jetzt nicht irgendwas total Bescheuertes passiert. Und
kann ins Ziel gehen jetzt eigentlich.
Kann einfach drei durchwandern, genau.
Und tragen.
Das Wetter sieht jetzt so aus, als ob es halten wird bis ins Ziel. Und ja, jetzt ist es Walk Home.
Zwischendrin gab es ein bisschen Aufregung, weil... er plötzlich seine Regenjacke haben wollte und uns dann aufgefallen ist, Mist, die hat die Jenny in der Wechselzone, in der Endzone.
Ich auch eine.
Und du kriegst gleich die nächste. Und daraufhin hat der Martin so eine Plastiktütenjacke rausgekramt und ich bin zur Wechselzone gelaufen, um seine Regenjacke zu holen. Als ich ihm die dann gebracht habe im strömenden Regen, wollte er seine Plastiktüte behalten, weil die wunderbar dicht gegen Wind ist.
Ja.
Ja, halt neues Equipment gefunden, ja.
Hast du halt umsonst gesprintet, hast du auch mal Sport gemacht.
Genau, hab schön geschwitzt und hab jetzt ein wunderbares T-Shirt von der Theresa an, das
ist
einfach trocken.
Das ist ein Schlafanzug. Aber macht ja nichts draus.
Irgendwas aus den 90ern mit einem Rücken-V-Dreiecksausschnitt. Das sieht ein bisschen weibisch aus.
Egal. Gut, das war die Meldung und mehr gibt's dann in der Sondersendung, oder?
Ja, ich denke, das gibt's in der Sondersendung.
Oder das. Wie auch immer.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, man merkt deutlich, wie ihr im Delirium seid. Gib mir eine Amnöre und bla. Zu der Geschichte mit der Jacke. Er hat mir dann zum Glück diese Plastiktüte gegeben, die ich dann, es fing an zu schütten, da war ich gerade auf der Höhe Flößerbrücke, andere Seite, unten durch, bei meinen Eltern Kilometer 28, da fing es richtig an zu schütten. Da bist du ja dann schön mit dem Wind mir entgegengejoggt, mit meiner Jacke, die ich dann nicht mehr wollte, weil die Plastiktüte viel wärmer war. Aber beim Anziehen von dieser Plastiktüte, ich bin in diese Plastiktüte eingetaucht und dann nicht wieder raus und dann hing die mir vor dem Gesicht und ich habe keine Luft mehr gekriegt und das ist ja dann, man fängt dann sehr schnell an zu überventilieren, wieder aus. Mein Bruder war gerade irgendwie in der Nähe, hilf mir mal in dieses Ding da rein. Da bin ich da rein geturnt in die Plastiktüte und...
Es war keine Plastiktüte, es war so ein Regenkeb, was man so auf Festivals bekommt.
Genau. Ja. Gab's bei Shorts at Moonlight, oder?
Genau, das
ja, und
war
dann
das.
War das auch hier. Der Martin hatte die zum Glück in seiner Tasche, wenn er die nicht dabei gehabt hätte. Und wir hatten ja, man hörte das ja vorhin in der Aufnahme vom Heartbreak Hill, wo es hieß...
Was wir einfach ignoriert haben.
ich gebe euch mal die Regenjacke, halt, gib mir die auf der Laufstrecke wieder. Und wir haben das halt eiskalt verkackt, weil wir haben die halt der Jenny gegeben. Und die ist ja, wie man in der nächsten Aufnahme dann schon hören wird, Catcher gewesen im Ziel.
Wo und ich dann wieder was verkackt habe, weil wir ja später dann Zieleinlauf standen und die Jenny gesagt hat, wenn er bei euch vorbei ist oder wenn er bei euch kommt, dann rufen mich an oder klingeln mich wenigstens an, weil sie ihn halt catchen wollte. Da war ich so aufgeregt und in Bedienung, dass ich da natürlich auch nicht mehr gedacht habe. Was dazu, glaube ich, geführt hat, dass ich gerade auf dem Klo war.
Also genau, die war nicht da, als ich
super. Und
also hab ich verkackt.
Ja, zwischendurch, man hörte das in der vorletzten Folge des Sneakpots, ist, glaube ich, das Telefonat drin, wo sie dich anruft in der Sendung.
Dass ich genau
um zu wissen, wann wo und wo und wie du bist.
Genau.
Das ist der Wahnsinn. War ich jetzt noch, hatte ich noch ungefähr 10 Kilometer, also nachdem ich diese Plastiktüte versucht habe anzuziehen, war es noch so 11, 12 Kilometer. Aber es war halt vom Zeit klar, ich schaff's irgendwie die 39, also 9.30 Uhr, 14,5 Stunden wird so ins Ziel sein. Da hatten wir noch drüber diskutiert, ob ich mir Zeit lassen soll, damit ich Fernsehfinish machen kann, aber habe ich dann auch verzichtet. Ja, und die letzte Runde ist dann halt irgendwie auch, es ist eine Ehrenrunde. Man läuft ja irgendwie bei vielen Zuschauern. Gut, dadurch, dass es so geregnet hat, waren echt wenige Zuschauer draußen. Die Verpflegungsstände waren auch sehr reduziert, weil es die halt einmal komplett zerblasen hatte. Die mussten sie wieder komplett neu aufbauen. Ja, ja. Aber auf der Sachsenhäuser Seite vorne an der Uniklinik stand einer, den ich in der dritten Runde schon so, Mensch, ihr steht ja immer noch da, der irgendwie da die ganze Zeit. Und in der vierten Runde nach dem Regen, da war der Regen schon wieder vorbei. Ich habe schon irgendwo diese Plastiktüte wieder los, weil die schon wieder losgeworden, weil es dann natürlich sofort warm drin wird, stand der immer noch da so, Mensch, ihr seid ja immer noch da, das ist ja total super, hab ich noch mit dem ein bisschen unterhalten, so ein bisschen, ja, Mensch, das ist so weit und ja, ihr schafft das, viel Spaß noch und lauf ins Ziel. Und also so ein paar ganz krass Eiserne waren da
auch. Ja, man hörte das auch in der letzten Aufnahme gerade, da hat auch einer der Leute, ich glaube, es war der Hassan, den wir auch immer angefolgt haben, wir kennen die alle nur beim Vornamen, was immer auf dem Schild steht, der meinte dann auch, das ist super, dass ihr noch da seid. Und
mich auch zu vielen Leuten dann einfach, na, ist ja dann doch nicht so schnell unterwegs, dass man nicht ein paar Worte
wechselt. Umarmt mal alle einzeln.
Ja, aber man hat so ein bisschen so das Gefühl, so, ach ja, danke. Da kamen ja auch immer mehr Leute. Also irgendwie später kam mein Cousin noch, den habe ich noch getroffen und so.
Meine Eltern
und so. Ja. Eltern, ja. Gut, die waren ja dabei, als ich mich dieser Jacke verändert habe. Genau, und dann habt ihr auf mich gewartet, letzte Runde noch 3 Kilometer oder so in der Flößerbrücke. Und
noch bevor du vorbeikamst, ist dann diese Aufnahme entstanden.
So, wir sind immer noch an der Laufstrecke.
Und die Gruppe von uns wächst immer mehr. Wir haben jetzt die Gisbert-Familie getroffen.
Zwischendurch waren wir noch mal 3 Leute mehr, die sind jetzt aber schon wieder weg.
Ja, und den Stefan haben wir auch wieder gesehen.
Johannes ist da.
Richtig, Stefan geht jetzt ins Ziel, wie viele andere auch. Mittlerweile ist es wirklich nur noch es schlendern ein paar Ironman-Veteranen hier durch die Gegend. Und
genau. Obwohl, da wird gejoggt zum Beispiel.
Ja, aber es ist einfach die normale Stadt mit ein paar Ironman-Leuten.
Es mischen sich auch immer mehr Leute hier drunter, die irgendwie hier ihr übliches Feierabendjoggen am Sonntagabend hier machen am Mainufer. Und dann schaust du nichts, da joggt wieder einer oder so. Der hat gar keine Startnummer, der sieht auch so fit aus irgendwie. Ja. Der Christoph muss mal eben telefonieren. So, Christoph hat fertig telefoniert, ja. Da sind wir wieder.
Ja, Jenny wollte wissen, wie lange noch braucht. Eben sind wir hier, wir sind jetzt unter der Flößerbrücke. Wir sind die Flößerbrücke runtergekommen mit einem Amerikaner wahrscheinlich.
Ja.
Mike.
Kevin.
Ich glaube, Mike hieß er.
Nein, Kevin.
Na gut. Und er hat uns, wir haben ihn angesprochen, haben gesagt, wir folgen ihm jetzt oder so, weil er sich gewundert hat, dass jetzt eine große Gruppe ihm hinterherläuft.
Ja.
Und dann hat er uns gleich praktisch unaufgefordert erzählt, dass er...
I had an interesting day.
Genau, ja, richtig. Und dass er also eine Panne hatte heute Morgen und dass ihm dann ein Spectator geholfen hat.
Und dass sein Ersatzreifen, den er verwenden wollte, oder sein Ersatzschlauch hat auch nicht funktioniert.
Und dann gibt es ja eine Ironman-Regel. Und, yeah, come on! Und die besagt eben, dass er da disqualifiziert wird. Und
weil ihm jemand geholfen hat, das ist nicht zulässig.
Genau. Und helfen heißt schon Rat halten oder sowas?
Richtig, helfen ist ganz, ganz eng definiert. Also du darfst eigentlich nichts machen. Du darfst sie nicht anfassen, großartig, in dem Sinne.
Und deswegen ist jetzt seine Startnummer durchgestrichen, aber er darf trotzdem noch finishen. Also er darf weitermachen und hat auch seine Bändchen bekommen, die eben besagen, dass er die jeweiligen Runden gelaufen ist und so. Und er darf auch ins Ziel laufen, aber er ist dann halt disqualifiziert. Er kriegt sogar eine Medaille, hat er gemeint. Also
whatever. Also er weiß, er will wahrscheinlich, willst das T-Shirt haben.
Der macht das nur für sich.
Ja, du willst das T-Shirt haben, wo drauf steht, dass du ins Ziel gekommen bist und du weißt, ich hab's gemacht. Ja, für mich finished. Alleine weiß ich, hab's gemacht. Und ob du da jetzt dann, wenn ich natürlich jemand wäre, der sich hier mit irgendwas qualifizieren will, für den wäre das
so eine Katastrophe. Halt eh nicht,
aber das ist
nach
ja jetzt...
Achillessehnenreizung hat er auch noch gemeint, deswegen geht er jetzt nur noch.
Ah, fuck, okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja gut, aber wir stehen jetzt hier unter dieser Brücke und warten darauf, dass der Stefan, der immer noch auf seiner letzten Laufrunde ist, und wenn er hier vorbeikommt, dann hat er noch eine kleine Schleife von vielleicht 600 Metern, um sich sein letztes Bändchen abzuholen und dann noch einmal die Promenade runter bis zum Römer. Das ist echt nicht weit von hier. Mhm. Da kann ich hinsehen, das ist kein Problem bis da hinten. Und dann hat er es geschafft. Und diese Schleife, die er noch laufen muss, um sich sein letztes Bändchen zu holen, die werden wir nutzen, um einen Vorsprung auf ihn rauszulaufen und vor ihm am Römer zu sein, damit wir ihn dort in Empfang nehmen können.
Ja.
Und dann geht er mit der Jenny als Catcher, so heißen die Personen, die im Zielbereich dafür zuständig sind, sich einen Athleten zu schnappen und dem zu zeigen, wo es Essen und Trinken gibt, weil die meisten nicht mehr so richtig ansprechbar sind an dem Zeitpunkt.
Da kommt er, aber
und die Jenny schnappt ihn sich dann und sorgt dafür, dass er die Versorgung kriegt, die er dann brauchen wird, denke ich. Wobei er eigentlich ziemlich fitten Eindruck macht.
Ich war eben mal kurz, um die Jacke zu holen, hat sie mir sofort ein alkoholfreies Bier in die Hand gerückt. Hier, brauchst du vielleicht ein Bier? Ja, aber ich habe keine Zeit.
Genau. Ja, und wir können jetzt hier schlecht sehen, aber er müsste da oben auf der Brücke jeden Augenblick uns entgegenkommen. Sollen wir ihn noch ein paar warme Worte sagen lassen, dann jetzt gleich?
Wir probieren es, schauen wir mal.
Mal gucken, vielleicht spricht er mit uns. Vielleicht
jubeln wir noch ein paar Mexikaner zu.
Das machen wir den ganzen Tag schon, dann machen wir weiter mit. Das hat sich bewährt. Es war jetzt zwar kein Mexikaner, sondern...
Yoshiki.
Ja, Yoshiki haben wir vorhin auch schon ein paar Mal.
Pinker Mini-Rock.
Oh, er hat die Schnauze voll von hartem Boden.
Er läuft jetzt auf der Wiese.
Dabei stehen hier überall Schilder, Jogger bitte auf den Wegen bleiben. Das ist ja in Frankfurt überall ausgeschildert. Heute dürfen die da mal gegen verstoßen. Also, wir melden uns gleich nochmal mit Stefan wieder.
Ja, Mexikaner anfeuern hat sich bewährt. Und
danach kamen halt noch ein paar Mexikaner und irgendwann kam dann der Stefan. Gell?
Das war nicht mehr viel
Lücke dazwischen. Ihr wart da an der Stelle, das war Kilometer...
Das war am Puff.
8 oder so, genau, am Puff, Flößerbrücke. Da gab es auch die Bändchen, es gab jede Runde. Hast du einen so eine Art Haargummi gekriegt. An Armen natürlich, wo dann gezählt wurde, dass du entsprechend
vier Runden gelaufen hast. Das war dann auch immer so, wenn man so zugeschaut hat, hat man immer gegen Ende den Leuten immer an die Arme geschaut.
Genau.
So, wie viele Bändchen hat er denn schon? Hat er noch 3 oder hat er schon 4 oder so?
Und besonders schön war es, als ich aus der Wechselzone rausgekommen bin und dann kamen 2 an mir vorbeigeschossen mit 4 Bändchen, sind abgebogen ins Zielkanal und ich hatte noch einen Marathon vor mir.
Scheiße. Ja, aber auch teilweise, als wir die vorletzte Aufnahme, als wir die Möhren gegessen haben, da kommen dann halt Leute vorbei, die haben erst 2. Die schaffen es nicht
also,
mehr.
Also ich weiß noch, dass als du mit 3 an uns vorbeigekommen bist oder sowas, dann kurz bevor du auf die andere Seite wechselst, da kam eben eine mit 2 vorbei, wo der Christoph eh noch so, das schaffst du noch. Und die hat es tatsächlich sogar noch geschafft. Echt? Diese eine, Angela hieß die. Die kam als eine der allerletzten, kam die noch.
Krass.
Also die hat anscheinend dann noch auf der letzten Runde, hat sie noch mal motiviert. Aber da habe ich dann echt so, als wir ihr so nachgerufen, das schaffst du noch, ja, dachte ich mir echt so, oder nicht. Aber die hatte dann noch mal
20 Kilometer.
Alles mobilisiert, um es eben doch noch zu schaffen. Ja,
krass.
Tja.
Ja, es ist halt die Frage, wenn sie eine gute Läuferin ist, ja, geht klar. Das ist möglich. Also,
kann sein, dass die Zeit beim
10 Stunden Bike Cut-Off, also wenn du nach 10 Stunden nicht in der Wechselzone bist, darfst du nicht weitermachen.
Mhm.
Und dann hast du halt das nur 5 Stunden für einen Marathon.
10 Stunden Bike Cut-Off gilt ab dem Augenblick, wo du persönlich aus dem Wasser gekommen bist?
Nee, ab 7.
Okay.
Also es ist Swim-Bike-Cut-Off. Nach dem Fahrradfahren, du musst innerhalb von 10 Stunden das Fahrradfahren beenden.
10 Stunden ab Start?
Ab Start, genau.
Okay.
Dann hast du halt noch 5 Stunden für Marathon.
Ja.
Das wird für mich nie reichen, deswegen muss ich ein bisschen schneller Radfahren.
An dieser Stelle hatten wir uns jetzt schon richtig gut positioniert, an dieser kleinen Schleife, wo die Leute dann über die Brücke zum letzten Mal runterkamen, haben wir uns dann unten positioniert, um alle, die vorbeikommen, mit Laola zu empfangen.
Und die Laola auch schon gut geübt?
Ja, ja.
Also um die 10. oder so schon?
So, dass wir dann, als der Stefan kam, uns schon so eine richtige Frenzy gejubelt hatten und dann...
Ja,
genau. Richtig ab.
Dann wollten wir aufhören, als Stefan vorbei war, ne? Und dann haben wir aber die anderen,
die protestiert, die noch kamen.
Hey, wir wollen ja auch nur eine Laola.
Genau, dann haben wir weiter mit Laola gemacht und dann hat der Bob aber irgendwann gesagt, wir müssen jetzt dringend, sonst holt er uns ein.
Genau, jetzt hören wir erstmal, wie ich da vorbeikomme.
Ja.
und wir ein bisschen reden.
Genau.
Hey! Hey! So, das war die Laola für You, ein Italiener. Stefan! Wie läuft's?
Das ist so geil.
Du rennst wieder.
Nee, nee, nee.
Okay.
Du rennst wieder.
Ja, Ehrenrunde, die muss man rennen. Seine letzten Kilometer. Okay. Die Ehrenrunde.
Und jetzt? Alles gut? Krämpfe?
Nee, gar keine.
Geil.
Überhaupt nicht. Nur alles wundgescheuert. Das kann ich aber nicht von er sagen, was alles.
Okay, dann verschweigen wir das oder wir piepen das raus. Okay, jetzt kriegst du dein letztes Bändchen da hinten.
Genau.
Und dann heißt es einmal die Promenade lang. Im ja. Sonnenuntergangslicht. Geil, oder?
Das ist echt geil, ja.
Wir erwarten dich gespannt im Zielkanal.
Ja.
Und da steht deine Freundin mit einem kühlen, alkoholfreien Bier.
Okay.
Das hat sie, hat sie vorhin schon den Christoph angeboten, der hat es abgelehnt, hat gesagt, es ist für dich. Also, gib alles, wir sind im Zielkanal. Ja,
danke euch.
Hau rein.
Ja, da habe ich dir natürlich Sachen versprochen, die gar nicht stimmten und ich habe auch Sachen behauptet, die gar nicht stimmten. Christoph hat das Bier gar nicht abgelehnt, du hast es zur Hälfte getrunken.
Gute Hälfte getrunken.
Nein, aber ich fand, das war aus motivatorischen Gründen, war das wichtig, dass ich dir das so erzähle.
Ja, du versuchst hier nur zu verschleiern, dass du zu diesem Zeitpunkt schon geistig verwirrt warst.
Manno.
Halluzinierende Bob an der Strecke.
Ich habe doch auch nur Infos weitergegeben, die ich gar nicht selbst erlebt habe. Ich war ja da gar nicht, wo das mit dem Bier war.
Klar, deswegen ist es jetzt auch hier in diesem Podcast alles ein bisschen redundant, weil wir uns gegenseitig immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, die wir selbst nicht erlebt haben.
Übrigens, der Tag war super durchgegangen.
Bis auf die Minute.
Ja. Nee, aber was dann folgte, war, dass wir...
mussten wir auch mal rennen.
Dass wir und auch mal rennen mussten. Du auch mit deinen Flipflops und Theresa auch mit irgendwelchen unmöglichen Schuhen, in denen man nicht rennen kann. Denn jetzt war es so, du hast ja in diesem letzten Aufnahme stolz verkündet, das ist die Ehrenrunde, die muss man joggen.
Und dann haben wir
richtig viel gejoggt.
Und du bist dann auch gejoggt und uns war dann plötzlich klar so, er hat jetzt noch so eine kleine Schleife, die Hälfte der Schleife, also so die ersten 30% der Schleife bin ich mit dir mitgelaufen. Dann bin ich zurückgeschlendert.
Kilometer oder 1200 Meter oder so?
Ja, sowas.
Hatte.
Und das Problem war, da wegzukommen. Denn wir wollten nicht, dass wir einem eine Laola machen und dann der Nächste uns schon sieht und wir dann abhauen.
Sondern genau.
Wir brauchen eine große Lücke, dass da keiner ist, der uns sehen kann und dann müssen wir dann schnell abhauen.
Genau. Und das hat nicht so einfach funktioniert. Nee. Dann machen die dann noch eine Laola und noch eine Laola. Und der Japaner kriegt auch noch eine Laola.
Weil die
so,
tun ja noch leicht.
Wir müssen jetzt los. Ja?
Und dann joggen wir so los und dann kommen wir am Mainufer an dem vorbei, der nur noch humpelte. Und mit dem mussten wir uns natürlich dann kurz unterhalten. Dem haben wir dann irgendwie noch alles Gute gewünscht und er so thanks guys und irgendwie versucht, das zu Ende zu bringen. Und dann aber richtig los. Dann sind wir gerannt.
Genau. Und dann sind wir gerannt. Hinter diesen ganzen Radständern her, oben auf die Straße drauf und dann eben in die Endzone rein. Und da möglichst noch einen guten Platz erwischen, wo wir am Zielkanal alle nebeneinander passen. Wir waren ja dann doch eine größere Gruppe. Dein Cousin ist dann noch auf der anderen Seite aufgetaucht plötzlich. Den haben wir den ganzen Tag nicht gesehen. Der stand dann plötzlich da rum und wir dachten, kommt der jetzt her?
Da haben wir dann überlegt, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Das geht gar nicht. Wir müssen irgendwie hinten rum.
Da gibt's schöne Fotos von euch vom Sebastian.
Ja,
der stand auch auf der anderen Seite.
Die haben wir noch gar nicht gesehen.
Den Einlauf haben wir auf Video. Müssen wir sehen, wann wir den auf die Seite stellen.
Ja, vielleicht schneiden wir den auch jetzt einfach rein.
Ich bin mal gespannt, ob wir auf den Fotos genauso betrunken aussehen, wie wir uns gefühlt haben.
Ja. Und dann passierte genau das, wo du den ganzen Tag drauf hingearbeitet hast. Dann kamst du in diesen Zielkanal.
Genau. Das ist so krass in Frankfurt. Dieser Zielkanal, gerade zu den späten Zeiten, wo ich unterwegs war. Ich habe später ein paar Videos gesehen von so 10 Stunden, 11 Stunden. Da waren nicht so viele Zuschauer auf der Tribüne. Aber abends waren halt so die ganzen Athleten, die schon im Ziel waren und geduscht waren, die sind eben nochmal alle zur Finishline gegangen, um die letzten, wo ich halt auch dabei war mit 14,5 Stunden, anzufeuern.
Haben richtig Krach gemacht.
Und die haben richtig Lärm gemacht. Und zwar, ich war so froh, dass ich es geschafft habe. Ich habe dauernd geschrien und gejubelt und bin an allen vorbeigelaufen, hab abgeklatscht. Das sieht man, glaube ich, auch in dem Video ganz gut. Und ja, und das ist eben der Moment, wo du weißt, warum du das machst. Warum du den ganzen Tag, also es ist auch während des Tages hat man immer wieder so Tiefpunkte, wo du denkst, oh Scheiße, boah. Wo man eigentlich dann auch sich überlegen würde, warum mache ich das? Aber diese Frage muss man sich vorher beantworten. Also wenn man irgendwann im Laufe des Tages dahin kommt und ernsthaft darüber nachdenkt, warum man das macht, das ist nicht richtig. Das muss man sich vorher überlegen. Und es sind eben für mich insbesondere diese letzten 200 Meter und eben auch es geschafft zu haben. Mhm. Du hast Ironman geschafft. Also ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal, oder 2004 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und hatte dann auch irgendwann ein Rennrad gekauft und früher schon geschwommen. Und dann ist irgendwie Triathlon ja schnell Thema. Und ich finde, Triathlon ist dann auch irgendwann Ironman. Also für mich jedenfalls gewesen. Und ja, dann landest du halt eben da und ja, machst Ironman, meldest dich ein Jahr vorher an, trainierst ein Jahr dafür. Und dann läufst du diesen Zielkanal lang. Und dann bin ich noch zu dem Moderator hingelaufen, Markus Rudolph vom Hessischen Rundfunk. Und weil er für mich im Training und im Wettkampf immer dieser Fokus ist, der steht da, der steht bis 10 Uhr da und wartet auf alle, der wartet auf dich, der steht da und du gehst zu ihm hin und das wollte ich ihm sagen. Ich glaube, ich habe einfach nur angebrüllt. Ich glaube nicht, dass er irgendwas mitgekriegt hat, aber er hat dann irgendwie dauernd meinen Namen gesagt, als ich ins Ziel gelaufen bin. Und
ist auch so toll, wenn die Leute dann da reinlaufen, gerade natürlich die, die in der letzten Stunde kommen, sind so viele, denen dann die Tränen in die Augen reinkommen, schießen so die Tränen.
Also ich muss auch
sagen, emotionaler Moment.
Ja, das ist echt, also krass. Zielkanal ist bei mir nicht so, sondern die letzte Runde und das Überlegen so, ja geil, gleich hast du es geschafft, da muss ich immer schwer schlucken. So, ist dann noch eine Stunde oder Dreiviertelstunde, halbe Stunde. Aber das ist für mich schon so der Moment, wo so
dies absehen lässt, so.
Genau. Du schaffst es, du kommst ins Ziel und gleich stehen sie alle da und der rote Teppich ist ausgerollt und die ganze Tribüne ist voll.
Boah, der hat so gestunken.
Ich habe nur immer gerochen, dass die Leute, die vorbeikommen, gestunken
haben. Ja, eben auch gestunken.
Also die Athleten selbst haben so einen penetranten Schweißgeruch.
Habe ich alles nicht gerochen, ich glaube nicht mehr.
Du stehst da und klatscht und dann dieses, wir haben immer da gestanden und haben Laola gemacht. Die Hände üblicherweise unten, dann so und dann die Hände hochgerissen. Und die Leute kommen rein und sind in ihrem Delirium so auf Abklatschen aus. Und jetzt hast du die Hände unten und machst so. Und in dem Augenblick, wo der vorbeikommt, reißt du die hoch. Und der will aber abklatschen und du reißt die Arme hoch. Und nachdem wir irgendwie 6 Leute damit verwirrt hatten, haben wir irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht. Die wollen einfach lieber abklatschen. Ja, und dann haben wir
so
Laola mit einer Hand und mit der anderen im Abklatschen. Dann merkst du erstmal, du klatschst ihn ab und sofort hast du einen halben Liter Schweiß an der Flosse kleben, weil die alle so patschenass sind.
Ja, nicht nur Schweiß, da ist Gel dran, da ist ein Riegel dran, die ja vorher auf dem Oberrohr geklebt haben, jetzt kleben sie an der Hand und so.
Mhm. Ist auch, als wir den Stefan auf der Marathonstrecke, wenn wir mit ihm gesprochen haben, so, wenn wir ihn dann wieder weiterlaufen lässt, dann klatscht man ihm so ein bisschen auf die Schulter. So, klatsch, 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 klatsch.
Und da im Zielkanal ist wirklich so, es läuft so ein Mexikaner an dir vorbei und nämlich nichts gegen Mexikaner, es war auch mit den anderen so, aber die laufen an dir vorbei und in dem Augenblick so eine Schweißgeruchwolke, die an dir vorbeizieht, denkst du so, es ist schon finster, aber irgendwie, ja.
Apropos Mexikaner, das fand ich auch noch sehr auffällig, dass als dann so das letzte Drittel, da wurden nur noch diese mexikanischen also nicht mexikanische Lieder, aber so
Schlager, Mexiko-Schlager
gespielt.
Das
Schlager mit Mexiko.
Und der Moderator hatte auch kein anderes Thema mehr. Nee. Hier kommt Adrian und er ist aus Mexiko. Wer hätte das gedacht? Und so bei jedem zweiten hat er das gemacht. Ja. Und du denkst dir so, ja, wir haben es verstanden. Es sind viele Mexikaner. Ich weiß nicht, die Leute, die da auf der Tribüne gesessen haben, wir waren ja nur wirklich kurz da. Wenn du da irgendwie so 2 Stunden auf der Tribüne sitzt, dann musst du bekloppt werden, wenn du das die ganze Zeit machst.
Wir waren, letztes Jahr waren wir auch relativ lang da im Zielkanal und an Tribüne und so. Das ist,
wir sind dann bis zum Ende geblieben.
Du bist dann vorbei gewesen.
Genau, ich bin dann vorbei ins Ziel. Dann kommt dann der Arzt, guckt erstmal so, alles klar. Ja, ich hab's geschafft.
Wenn du jubelst, weiß der Arzt, alles gut.
Die Jenny hat aber erzählt, dass viele ins Ziel ab auf die Trage, weg ins Zelt.
Das habe ich auch gesehen. Also die Leute sind echt im Ziel.
Es lagen auch viele im Sandzelt mit mit dann diesen Wärmedecken und Infusionen und das Vollprogramm. Und das hatte ich halt gar nicht. Ich habe halt wirklich viel gegessen und getrunken. Auf der Laufstrecke habe ich ganz viel von diesen Salzbrezeln gegessen. Und dann letzte Runde auch mit Cola.
Die quälen noch auf beim Kauen.
Ich lutsch die ja nicht 2 Stunden.
Ja, nein, aber so.
Ne, super.
Thema Wärmedecke habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Und zwar, wir sind dann ja hinter zu diesem Bereich, wo du dann rauskommst aus der aus dem Bereich. Haben uns ja gesammelt, also da bei der Pauluskirche im Endeffekt.
Ja.
Und auf dem Weg dahin kommt man an der Straßenbahnhaltestelle vorbei und da stand ein Kinderwagen mit einem Baby drin und dahinter, also an der Bushaltestelle, saß ein dünner Mann, den wir schon kannten. Es war ein Österreicher, ich glaube Christoph hieß er oder Christian. Ich weiß nicht, also den hatten wir auch schon ganz viel zu gejubelt, der auch so etwa deine Zeit hatte. Und der saß da wie ein Drogenabhängiger als auf einem Turkey. Ja? Also der saß wirklich so zusammengekauert, zitternd. Es war wirklich, also es
konnte einem wirklich... Das sind da solche Bilder da, wenn du da vorbeiläufst
und teilweise. Und er sagt, hier, da wusste ich den Namen auch noch, ich glaube Christoph hieß er. Hier, Christoph, was ist los? Geht's dir gut? Können wir irgendwas für dich tun? Oh, mir ist so kalt, mir ist kalt. Dann so, ja, hast du keine Wärmedecke? Sollen wir dir eine Wärmedecke holen? Ja, die Frau ist schon los. Und okay, das wird nichts. Wir zur in diese Endzone, ja, und hab da erstmal jemanden angesprochen, so brauchen Sie die Decke noch? Also sie hatten sie halt unterm Arm. Ja, brauchen wir einen Athleten da? Ja, okay. Dann bin ich zu der Endzone hin und da stand halt ein Polizist. Und habe aber gesehen, da vorne hängt eine über der Brüste und sagt, könnten Sie vielleicht mal fragen, ob die Wärmedecke da noch gebraucht wird? Ja, geh einfach rein. Und dann stand ich plötzlich in dieser Endzone, der Markierungskolumbianer hat sich gerade fotografieren lassen. ja, gut, dann habe ich ja die Wärmedecke mitgenommen und habe die dann dem Typen gebracht. Ich habe sie kurz selbst umgehängt, als ich zu ihm gegangen bin. Das ist krass, wie schnell man da warm ist.
Ja.
Also innerhalb von Sekunden ist man warm.
Genau. Die Jenny hat mir dann im Zielbereich auch so eine.
Sie hat nur so ein bisschen Zellophan
eigentlich. Das ist ganz, ganz dünn, aber du hängst sie die um.
Das sind doch diese Rettungsdecken,
die wir haben. Genau. Die hatten da ganz viele von denen.
Ich weiß ja, warum man die hat.
Dings im Auto hat
da. Man fängt sofort auch schön an, man ist ja Iron Man und fängt so an, so golden zu glitzern. Also
das ist super.
Ist gleich so, wie so eine Trophäe. Aber wir sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr seid ja schon vorgegangen dann. Und ich weiß nicht, wir beide, Claudia, und noch irgendwie einen, oder waren es nur wir beide? Johannes, genau. Blieben wirklich bis zu der allerletzten Person am Zielkanal stehen und haben die angefeuert.
Und es kommt ja dann auch meistens, kommt dann eine Weile nichts und du weißt nicht, war das jetzt schon der letzte
genau.
Und so. Und dann ist jeder Einzelne, der dann noch kommt, ist so aufregend,
ja,
weil es immer noch einer ist.
Da ist das Fernsehen noch live drauf.
Ja. Und dann fangen diese Helfer an, im Zielkanal rumzulaufen und runterzugehen und dann denkt man, ha, die gehen jetzt runter und machen zu. Und machen unten vielleicht irgendwie den Riegel vor oder stellen irgendwie da so ein Blockade-Ding davor. Und dann sind die Helfer da runtergelaufen und du ringst so mit dem Gedanken, sollen wir jetzt gehen, da kommt doch noch einer. Und dann ist so, wie hat der es denn jetzt doch reingeschafft? Ist doch eigentlich schon zu. Und dann kommt noch einer. Und
das ist
dann echt aufregend. Und wenn die Leute, die dann noch sehen und dann zählt er dann am Schluss die letzten 10 Sekunden runter und es kommt einer, der das dann hört und lossprintet und es so bei 8 oder so oder 4 Sekunden vor Schluss noch durchs Ziel rennt.
Oh, das war
das so. Ist echt krass. Und wie sie dann alle durch waren, das war auf null, haben alle Leute auf der Tribüne die Luftballons, die sie verteilt haben, losgelassen. Und die sind alle in den Himmel aufgestiegen. Auch dazu haben wir noch ein Foto, was wir vielleicht auf die Homepage tun können. Das sah echt schön aus. Das sind dann echt so Momente, wo du da stehst und denkst so, jetzt ist dieser Tag rum, jetzt ist das alles vorbei. Und ob du das gesehen hast, weiß ich nicht.
Nee, da war ich
im Zelt wahrscheinlich.
Da habe ich nichts gegessen.
Ich habe auch ein bisschen geweint, als Abraham kam, weil bei dem ist einfach so weit, der sah halt auf der Radstrecke schon so
elend aus.
Das war sehr aufregend.
Ich fand das immer sehr faszinierend, dass Abraham vor dir war und wirklich so aussah, als möchte er in 8 Minuten sterben.
Ja, er sah
und dann kamst du vorbei und warst einfach so fröhlich und so gut drauf, aber hinter ihm. Und das war so, das passte irgendwie
nicht. Hättest du mal was gesagt, hätte ich nochmal Gas gegeben.
Aber es ist so absurd, finde ich, dass man, wenn man dann eben andere Leute, außer jetzt denen, die man sowieso schon kennt, so verfolgt über den Tag, hat man wirklich so eine emotionale Bindung zu denen. Und wenn die dann, wenn die ins Ziel kommen, denkst du so, okay, du siehst jetzt zum letzten Mal nie wieder diese Person
sehen. Darf man im Zielkanal noch Leute überholen? Also gehört das zum guten Ton? Also bei der Tour de France ist es ja, glaube ich, so, dass man so auf der letzten Meile nicht mehr...
Naja, den Sieger
nicht mehr. Tag schief, ne?
Nee, den Sieger nicht dort, aber...
Es gab vor 3 Jahren oder so das Frauenrennen zwischen der Andrea Brede und Nicole Leder, glaube ich, die dann Zielsprint gemacht haben.
Mhm. Krass.
Und die Nicole Leder, die dann irgendwie auf dem letzten, die sind den irgendwie 35 Kilometer vom Marathon nebeneinander hergelaufen. Die ganze Zeit powern, dann gibt der eine mal Gas, der andere. Und dann Zielsprint beim Ironman nach 9 Stunden 15 oder so.
Ja. Besinnungslos, ja.
Ja, das während auf der krass. Tour de France dann schon angestoßen wird auf den Fahrrädern, wenn sie auf
ja. Ja gut, die letzte Etappe, da ist ja der Sieger vorher genau. Klar. Ja. Aber da ist halt.
Ja.
Und da geht's halt um. Okay, das ist der Beruf.
Klar.
Ja. Aber da, wo ich laufe, das ist egal, ob man da noch. Ja. Sprintet oder nicht.
Manche sprinten aber.
Ja, manche sprinten wie besinnungslos, manche laufen rein und heulen dabei.
Ich bin auch möglichst langsam, ich bin halt auch schon reingejoggt, aber irgendwie so das alles aufnehmend, gucken, die Leute sehen.
Spanier ist mit so. Fahne einmarschiert.
Ja, klar. Ja. Also in Deutschland würde ich das nicht machen, aber ich glaube, wenn ich im Ausland starte, ist das dann, da ist das eben was anderes. Dann läufst du eben auch für dein Land. Das ist schon cool. Also wenn wir da, das war auch in New York, so hatten wir auch irgendwie ganz am Schluss die letzten 5 Kilometer noch irgendwo eine Fahne her gehabt. Und dann sind wir auch mit der Fahne gelaufen und die Leute fanden es total geil. Das
war schon gut. Wie ging es dir denn jetzt hinterher?
Im Zielbereich wollten wir erst was zu essen holen. Aber als ich dann gesehen habe, konnte ich nicht mehr essen. Da habe ich noch ein bisschen was getrunken und also es war irgendwie so Würste. Und dann sind wir ja raus, dann haben wir mit euch geredet, dann habe ich mein Fahrrad geholt und die Beutel geholt und dann sind wir vom Römer zum Parkhaus Börse.
Da gibt's auch noch eine Aufnahme, oder?
Achso.
Nee, keine Aufnahme.
Ich glaube, keine Aufnahme
mehr. Da gibt's ein Video.
Die Beutel, der auch aus der ersten wechselt, der wird dann zum Römer gebracht,
oder? Genau, es wird alles zum Römer gebracht. Du gibst morgens deinen weißen Beutel ab, da sind deine Klamotten drin, die du nach dem Rennen haben willst, also Duschzeug und so weiter. Mhm. Die gibt's direkt in den Zielbereich. Ach, Duschen. Ich muss kurz über die Duschen reden. Die haben auf dem Römer den Duschtruck von Hans Grohe.
Ja, es war Hans Grohe gesponsert. Ne?
Der ist eigentlich von NBW, also irgendwie so dem Entsorgerbetrieb im Ruhrgebiet irgendwie so einer. Die haben diesen Duschtruck gebaut.
Stromkonzern.
Ja, das war in.
Wer ist was?
Der Truck ist von den. Ah. Ist nicht von Hans Grohe, sondern von diesem Entsorger. Und die haben einmal so einen Prototypen gebaut, weil sie es irgendwie lustig fanden oder für ein Event haben wollten. Und jetzt haben sie mittlerweile den dritten im Auftrag. Und der ist halt, den haben die so gebaut, also gesponsert von Hans Grohe, also sind super Armaturen drin, so riesige 30 cm Durchmesser Regenduschen, wohltemperiertes Wasser und die können innerhalb von da 5 Stunden 2000 Leute da durchschleusen und alle haben warmes Wasser.
Boah, geil.
Die haben da irgendwie so eine geile
krasse Durchlauferhitze sein
müssen. Thermoteile eingebaut, richtig krass. Und ja, da freue ich mich immer schon, wenn ich vor dem Wettkampf weiß, so geil, heute ist der Duschtruck da. Ich war dann eine Woche später in Zürich, da war er auch weicher.
Man muss für sowas nicht auf den Ironman gehen. Wenn man in den Schwarzwald fährt und zu Hans Grohe, dann kann man die Hans Grohe Shower World sehen. Das ist richtig cool, wenn man sich da vorher anmeldet, dann geht man da so rein und kann quasi in die Hans Grohe Duschkopf-Testlandschaft gehen und so sich von allem Möglichen anfühlen. Und dafür muss man keinen
Ironman. Genau, man merkt an, wir kriegen keinen Duschtruck. Wir machen trotzdem kräftig.
Aber dieser Duschtruck ist halt so gut.
Ja, einfach gut.
Das Schlimmste an dem Duschtruck sind die 4 Stufen, die man hochlaufen muss. Das ist so
robbt man.
So außen duschen mit so, mit so Löchern und so scharfen Kanten. Deine Füße sind eh so wund und oh, das ist immer schlimm. Diese 4 Duschen, 4 Schritte da hoch, rein und dann, oh, duschen stehen. Da merkt man, was alles wund ist.
Tja.
Au. Das ist echt, das war so, vor 2 Jahren war das nicht so unangenehm, da war irgendwie, war besser.
Tja, ich habe in der U-Bahn auf dem Heimweg noch 2 Leute belauscht und ich glaube, dass sie irgendwas mit Fernsehübertragung zu tun hatten. Ich würde vermuten, dass es Kameramänner oder Kameraassistenten waren, zumindest der eine davon. Das Gespräch ging dann in etwa irgendwie so, dass der eine meinte, ja, und dann hat der Moderator gesagt, das sei jetzt der Letzte und dann habe ich auf den draufgehalten und dann hat er plötzlich wieder gesagt, das ist jetzt der Allerletzte und dann muss ich darüber schwenken und es war alles gar nicht vorbereitet, der war auch so nervös.
Allerhinterletzte.
Genau. Und er war da wohl nicht so glücklich mit den Anweisungen, die er so gekriegt hat. Und dann haben sie sich auch darüber unterhalten, warum auf dem Römer die ganze Sache dann um 22 Uhr der Hammer fallen muss.
Eine Person.
Das liegt an dieser einen Person, die da irgendwie Frankfurt regelmäßig mit Klagen überzieht und auch dafür gesorgt hat, dass der Weihnachtsmarkt immer so früh vorbei ist.
Nur früher war auch in Frankfurt Zielschluss nach 16 Stunden.
Ja.
Und also um 11 Uhr und er wollte halt, dass es um 10 Uhr ist.
Ja, und dann hat er das irgendwie vor Gericht durchgesetzt und
ja, die Person ist nicht so wahnsinnig beliebt in Frankfurt, wohnt auch scheinbar immer nur zu, so gehört man das in Gerüchten, hat eine Wohnung am Römer, ist da aber nur, wenn es was zu beobachten gibt, wo man hinterher vielleicht irgendwie sich aufregen kann.
Ja.
Und wohnt sonst wohl eher irgendwo im Taunus.
Ja. Das ist echt ätzend. Ja, jedenfalls nach dem Duschen die Beutel alle abholen, also mit dem Neo und mit den Radschuhen, Fahrrad abholen. Das muss halt alles sauber ausgecheckt werden, sonst könnte ja jeder irgendwie... So in Wiesbaden sind da vor ein paar Jahren mal ganz viele Räder geklaut worden. Mein Fahrrad kostet jetzt ungefähr 2000 Euro oder hat damals gekostet, jetzt kostet es wahrscheinlich weniger. Aber die Rennmaschinen, die da stehen, das ist halt...
Das ist zehnmal so viel.
Ja, nicht ganz, aber so.
Ja, so 7.000, 8.000 Euro aufwärts, ja, würde ich sagen. So, da geht's los mit den richtig krassen.
Wieso? Wir haben Fahrräder gesehen auf einer Messe, Triathlon-Messe, da hat allein die Schaltung schon das Doppelte gekostet, was dein Fahrrad gekostet hat.
Ja, also, das war das
irgendwelche Elektroschaltung.
Von an die Böcherei, ja.
Gas-Elektro-Kombination, irgendwie dann geschaltet wird, keine Ahnung.
Das ist cool, da drückst du einen Knopf und der schaltet da hinten und zieht halt alles nach, dass die Kette dann ideal läuft. Sau gut, ja. Sau gute Schaltung.
Aber die Schaltung kostet da schon 1500 Euro oder so.
Ist das zulässig, ja, dass du Elektro-Unterstützung an deinem Fahrrad...
Für die Schaltung, ja. Nicht zum Antrieb, leider.
Nee, ich meine jetzt generell, dass du...
Jedenfalls bin ich dann mit meinem Fahrrad, sind wir dann zum Parkhaus Börse gelaufen und kurz...
gelaufen...
Ja, geschlichen.
Kurz,
ja.
Jenny hat ihn nicht getragen.
Geht ja auch leicht berghoch bis dahin.
Ja. Kurz vor dem Burger King hatte ich dann so einen Hungerflash, dass wir erstmal in den Burger King reingehen. Und dann merkst du halt, wie der Körper durchdreht. Dann kriege ich ein bisschen Hunger. Dann sind wir da drin und dieser Typ schafft es nicht, diesen Burger sofort bereitzustellen. Dann kriege ich richtig Hunger. Man baut dann innerhalb von Minuten ab und denkst so,
wenn du Hunger hast.
Boah, gleich fresse ich den Baum hier irgendwas. Gib den Burger und ich beiß die Lampe ab.
Du hast den Mann in den Arm gebissen.
Dann kamen dann nur so ein paar so Halbstarke vorbei, wo man sonst so das Fahrrad an sich ziehen würde, damit die das einem nicht irgendwie, halt die Frankfurter Jugendgangs, und guckt mich an, guckt das finnische T-Shirt an, guckt die Medaille an. Haben sie da mitgemacht? Hat mich gesiezt.
Oh, Alter, finde ich das alt.
Und war da, sie haben sich dann die Distanzen erzählen lassen. Und das haben sie heute an einem... Boah, Respekt, so cool. So, also wirklich so, oh, was ist das? Sonst hättet ihr mir wahrscheinlich irgendwie mein Fahrrad geklaut. Oder
diese Vorurteile natürlich, aber das sind eben nur Vorurteile.
Ja, aber das war fand ich
sehr gut. Kann einem in Frankfurt schon passieren. Also.
Ja, wir kommen jetzt halt in ein Alter, wo man respektvoll behandelt.
Genau, dann nehmen sie einem den Stock weg. So habe ich mein Fahrrad benutzt, aber ich stütze mich auf und schieb's dahin.
Was man das nennt, wenn man alten Leuten den Stock klaut? Und
nee.
Stock Exchange.
Oh, je. Geht auf Mitternacht zu.
Inwiefern ist dann ein Exchange?
Ja, du gibst ihm dann irgendwas Unbrauchbares.
Ich krieg eine Kopfnuss.
Ich hab den von Twitter geklaut, ich geb's zu.
Ja.
Du hast ihm da was über Distanzen erzählt. Das kannst du jetzt uns auch nochmal erzählen. Gibt es denn irgendeine Begründung dafür, warum man 3,8 Kilometer schwimmt? Ist das jetzt irgendwie die Distanz von Athen bis zum Leuchtturm oder so?
Nee, das ist eine Meilen-Distanz-Gerücht. Also man sagt ja, dass irgendwie dieser Ironman entstanden ist, dass sich ein starker Schwimmer, ein starker Radfahrer und ein starker Läufer gesagt haben, welche von unseren Sportarten ist denn die anstrengendste und so. Und dann haben sie halt einfach die großen Distanzen aus den einzelnen Sportarten genommen und haben sie hintereinander gemacht, um zu gucken, wer dann gewinnt. Und das war der erste Ironman auf Hawaii. Und da waren dann, ich glaube, es war irgendwann Rettungsschwimmer in den 70ern.
So spät erst.
Ja.
Und wer hat's gewonnen?
Weiß ich nicht. Das ist ja auch nur so
ein Mythos.
Legende.
Ja. Andere Leute sagen, es ist in Frankreich irgendwo entstanden. Und noch andere sagen, es ist ganz anders. Ja, also 3,8 Kilometer oder 2,4 Meilen sind es dann, glaube ich.
Ah.
Und 180 Kilometer Rad ist halt so eine klassische Tour de France Langetappe. Und Marathon ist sowieso. Ich bin übrigens den Marathon in 5 Stunden 57 gelaufen, also knapp unter 6. Und eine Gesamtzeit von 14 Stunden 32. Das haben mich vor 2 Jahren bei der Aufnahme vergessen zu erzählen, was es gab beim Beschweren. Ich habe gar nicht gesagt, was die Zeit war.
Ja, sehr gut.
Ja.
Aber insgesamt war der Tag auch sehr gut organisiert.
Das wollte ich auch gerade sagen. Er war aber auch jetzt nicht nur von euch war wirklich hervorragend organisiert, aber auch vom Drumherum. Also dieses Ironman, die verdienen halt ihr Geld damit und das ist alles durchorganisiert. Eine Verpflegungsstelle war nicht ganz so gut, wo man eben, also mir beim Radfahren ist nicht gelungen, das alles zu nehmen, was ich haben wollte. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht lag es auch an mir. Aber es war halt in beiden Runden, habe ich da verpasst. Dann, wenn man abends nach Hause, mir geht das jedenfalls, ging auch vor 2 Jahren so, du kommst nach Hause, da hast du Hunger, kochst dir erstmal einen Teller Nudeln nach so um 12:30 oder so oder um 12 und beziehungsweise die Jenny hat mir die Nudeln gekocht und hab ich und sie hat noch viel mehr gegessen, weil man hat dann Hunger auf so einen riesen Teller Nudeln, aber schafft dann nur so einen kleinen. Und aber da ich so viel Cola getrunken habe, war ich dann noch bis 2 Uhr wach und habe noch die Übertragung geguckt, hab noch die Wiederholung so wach und am nächsten Morgen bin ich auch um 7 oder so, war ich wieder auf und wach, aber ich bin nicht aus dem Bett gesprungen, aber ich habe nicht aus dem Bett gerollt, habe Frühstück gemacht und die Jenny, die halt einen halben Tag auch mit euch unterwegs war, Schlag K.O. und hat da irgendwie bis ewig gepennt. Am nächsten Tag, das hatten wir vorhin noch kurz besprochen, ist dann noch die Athletenfeier, also Siegesfeier, da werden dann die ganzen Sieger der einzelnen, die ersten 3 Platzierten der Altersklassen nach vorne gerufen. Es gab Standing Ovations für den Sieger der Altersklasse 70 bis 75, der mit seinen 72 Jahren seinen 20. und letzten Ironman gemacht hat. Das war der Einzige, der von dem Moderator auch das Mikrofon genommen, also gekriegt hat und
was sagen durfte?
Sich bei denen bedankt hat und gesagt hat, ja, das war jetzt 20. und letzter und ihr applaudiert mir immer total und Standing Ovation, aber eigentlich gehört der Applaus meiner Frau, die unterstützt mich nämlich immer und kümmert sich um alles, applaudiert ihr mir und die Halle ist natürlich ausgerastet, Eissporthalle voll und das war wirklich cool, nochmal so richtig Gänsehaut. Und an dem Tisch, wo ich saß auch dieser 4-Sekunden-Läufer, der dann mit 4 Sekunden übers da durchgelaufen, ja. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir ist bei dem im Verein und ich saß dann halt bei denen mit am Vereinstisch. Und dann hat er natürlich erzählt und er kam dann gleich ins Fernsehen und die Presse und dann hat er während dieser Siegerzeremonie kam dann noch ein Anruf von der Rundschau, sie möchten noch ein Interview machen und er war total pressemäßig da ausgemacht. Also cool. Fand er auch irgendwie cool, also als da letzter, aber das kann man auch nicht timen. Und ja, da gibt's dann nochmal groß Pasta, da werden auch natürlich nochmal die Europameister geehrt und später ist dann noch die Hawaii-Platzvergabe, also da musst du dann, glaube ich, 600 Euro in bar an dem Tag. Ja, ich möchte starten, hier sind 600 Euro. Oh. Sonst ist dein Startplatz weg.
Krass.
Du hast da irgendwie 3 Minuten Zeit zu überlegen, oder? Also so. Ja, Startnummer so und so, Herr so und so. Möchtest du einen Startplatz haben? Möchtest du einen Startplatz haben? Startnummer so und so. Okay, nächster. Und das war's.
Oh,
du kannst da nicht sagen, ah, tut mir leid, ich war auf dem Klo. Geht nicht. Ist weg. Durch. Kannst nächstes Jahr nochmal kommen.
Allerdings die Anmeldung hier für den Frankfurt Ironman, das ist ja ähnlich. Also
nicht so krass, ja.
Also ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren, also als du vor 2 Jahren dich angemeldet hast, warst so, wir waren in der Uni und so, okay, die Dings geht heute um 12 los, wir brauchen jetzt Internet.
Genau.
Und dann so, oh Gott, meine Kreditkarte geht nicht. Hast du noch eine? Ja, die liegt oben in der Tasche. Hol sie schnell! Und dann bin ich quer durch die Uni gerannt, um meine Kreditkarte zu holen. Und also es ist auch schon so eine Minutensache gewesen, weil die Startplätze so schnell voll sind.
Ist dies Jahr nicht so krass gewesen? Also hast du irgendwie so 8 Tage Zeit, dir das zu überlegen? Die eine Woche vor dem Wettkampf geht es auf und dann an dem Abend um 18 Uhr nach dem Wettkampf ist nochmal so eine zweite Tranche und ich glaube, dann waren es noch so 2-3 Tage
also eine Woche offen. Vor, also und ein Jahr davor.
Genau. Ja.
So ähnlich wie man versucht, 28 C3 Tickets zu kaufen.
Und
genau.
In Rot, in dem anderen, der andere große Triathlon in Deutschland war dieses Jahr nach 57 Minuten ausverkauft. Ja. Das ist echt krass. Also
WWDC-Tickets waren nach 2 Stunden weg. Aber für die Amerikaner nachts um 2 Uhr oder um 4 Uhr morgens oder sowas.
Böse. Ja, das war der Ironman. Anstrengender Tag für alle.
Anstrengender Tag auch für die Hörer, die das jetzt zu Ende angehört haben.
Vielen Dank, liebe Hörer.
Ich war völlig ausgebügelt. Also
du warst eine Woche krank, ja?
Ich war eine Woche krank danach. Hab also richtig merklich, also ich bin montags Durchfall, leichtes Erbrechen und also die Abwehrkraft völlig im Eimer. Und zwei Tage später hatte ich dann auch noch Herpes und so. Und man hat wirklich gemerkt, dass dieser Tag hat mir alles abverlangt.
Ich war auch total tot. Ich habe am nächsten Tag Muskelkater gehabt. Man weiß nicht woher, weil wir haben ja nicht, also sportlich in der Sinne haben wir ja nichts gemacht, ja.
Das war wahrscheinlich der Sprint zur Ziellinie.
Nee. Ich kann es dir nicht sagen. Oberschenkel, Muskelkater.
Ja, rumstehen
und so. Und ja, so, ich glaube, diese ganze Rohkost war auch ein bisschen viel.
So, ich habe so gefressen.
Ja, es war auch nicht gut. So viel Gurken und anderes rohes Zeug habe ich an einem Tag selten gegessen.
Ja, du musst es ja auch übertreiben. Du warst für die Rohkost zuständig.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich kann niemanden verhungern lassen. Nee, und ist auch für Zuschauer, wenn man es so betreibt, wie wir es gemacht haben, ein Erlebnis.
Super. Ja, und aber es ist auch super anstrengend. Also, ich habe es ja letztes Jahr gemacht, als ich nicht gestartet bin, Freunde von mir gestartet sind, auch den ganzen Tag. Ich war auch den nächsten Tag komplett erledigt. Und dieses Jahr auch. Also ja, so.
Wie lange hält so ein Muskelkater, den man sich da zuzieht?
Bis Mittwoch.
Das geht ja.
Ja. Also Dienstag bin ich auf der Arbeit noch so ein bisschen rumgeschlichen. Mittwoch konnte ich dann schon ein bisschen normaler gehen. Und Donnerstag ging wieder gut. Und Samstag habe ich ja den nächsten Kurztriathlon gemacht. In Zürich. Aber da habe ich sofort gemerkt, irgendwie nach 3 Kilometern auf der Radstrecke Muskeln zu. Aber es war halt so Belohnungswettkampf. Ich habe einen Freund in Zürich besucht, habe dabei, haben wir zusammen den Triathlon gemacht. Ich habe es ganz langsam, ganz entspannt angehen lassen.
Wie lang war der?
Schön entspannt ins Ziel laufen. 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer
laufen. Also das war die Sprintdistanz, die wir auch immer machen. Ja.
Genau. Und jetzt nächste Wochenende geht's nach
Hamburg. Belohnungswettkampf. Absurdes Wort.
Völlig absurdes Wort. Jetzt machst du das in Hamburg am Wochenende. Wie lang ist der auch wieder?
Olympisch 1540-10.
Okay, doppelte.
Aber ich kann nicht dauernd sagen, ich fahre nach Hamburg ins Le Lion saufen.
Ja.
Jetzt sage ich fahre nach Hamburg, mach Triathlon. Oh, du bist ja total gestört. Ja, ich gehe das ganze Wochenende saufen. Hey Martin.
Wie, was?
Nee. Gut.
Okay, so. Ich bin jetzt fast so erschöpft wie nach dem Ironman.
Gottes Willen. Wir haben zwischendrin ja auch manches doppelt erzählen müssen,
weil das Aufnahmegerät
kaputt war.
Knappe 4 Stunden.
So, gut. Ihr Armen müsst das noch hören. Oder habt das jetzt gehört?
Ja. Vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns über Kommentare.
Ihr habt's geschafft.
Ja. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schreibt mir eine Mail.
Ja, aber dann nimmt der Stefan alleine noch mal eine halbe Stunde auf.
Aber schließlich geht es hier um eine Ironman-Folge. Das heißt, die Folge muss auch lang sein und man müsste sich auch quälen dabei.
Genau. Das ist einfach die längste mögliche Distanz.
Ja, die längste mögliche Sneakpot-Distanz.
Genau.
Tschüss.
Bis in 2 Jahren.
Das ist eine Drohung, oder?